Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und ja, was war denn da los in Monza? Letztes Jahr war ich dort vor Ort und hätte mir nichts mehr gewünscht als einen Ferrari-Sieg und einen Leclerc-Sieg. Und jetzt die uns hier zuhören, die vor Ort waren, das sind einige, das weiß ich, die haben es erlebt. Und ich freue mich für jede Einzelne und jeden Einzelnen von euch, denn das ist, glaube ich, das Beste, was in Monza passieren kann. Ein Ferrari gewinnt und dann auch noch Il Predestinato, der Vorherbestimmte, Charles Leclerc. Ja, Schuld daran war aber McLaren selbst, mal wieder. Papaya Rules. Ich war beim Wrestling am Wochenende. Ich dachte, das geht ein Papaya Rules Match. Als ich das danach gesehen habe, wusste ich warum. Oscar Piastri ging in den Nahkampf mit Lando Norris. Gab dann einen Back Suplex, ja, und am Ende den Pin für Oscar Piastri. Ja, dumm gelaufen. Auch für die WM-Chancen von Lando Norris. Ey, gibt genug Themen. Franco Colapinto hat ein Debüt gefeiert, ja, mit dem ich vielleicht so nicht gerechnet hätte. Kimi Antonelli ist gleich mal abgeflogen im ersten freien Training. Und Nico Rosberg wurden Alpine-Anteile angeboten. Also in dieser Ausgabe gibt es wirklich so viel Stoff für euch. Bleibt auf jeden Fall dran und begrüßt mit mir an dieser Stelle mein kleines Cornetto di Pistacchio, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin, hallo da draußen. Ja, und auch ich freue mich. Es war ein... Ja, man kann es ja nur so sagen, ein geiles Wochenende mit einem Hammerergebnis und ich freue mich drauf, das mit dir hier heute zu besprechen und dieses Wunder von Monza einfach nochmal aufleben zu lassen.
Ja, man kann es nicht anders bezeichnen, das ist wirklich, wirklich ein Wunder. Ja, also damit war jetzt nicht zu rechnen, dass Charles Leclerc wirklich gewinnen würde, über den sprechen wir aber im zweiten Take. Wir wollen jetzt direkt zu Beginn natürlich den Elefanten im Raum ansprechen, die Papaya im Regal. Was hat man sich bei McLaren eigentlich so gedacht an diesem Wochenende, Dennis? Was glaubst du?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also am Ende muss man sagen, all die Gedanken, die sie vielleicht hatten vorher, haben so nicht funktioniert. Ich glaube, sie hatten doch das beste Auto des Wochenendes. Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass der Ferrari jetzt stärker war als der McLaren, aber sie haben es wieder nicht hingekriegt, taktisch das Ganze auf die Straße zu bringen und haben mich so weit gebracht, dass ich gesagt habe, McLaren hat ein Weltmeisterauto, aber noch nicht die breite Brust, um auch Weltmeistertaktiken auszufahren. Und ich glaube, das ist das, was gefehlt hat. Am Ende hat man sich nicht getraut, erstens natürlich vielleicht, und da lässt sich natürlich drüber streiten und da werden wir jetzt auch sicher drüber sprechen, Stallorder oder nicht. Wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass es darum geht, die Fahrer-WM vielleicht noch zu gewinnen, dann haben sie einfach eine Stallorder nicht ausgesprochen, die vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Und sie haben auch taktisch für mich zu defensiv gehandelt, zu sehr abgewartet, beziehungsweise nicht das gemacht, wie es zum Beispiel Red Bull macht, dass man die anderen taktieren lässt und sich einfach darauf einstellt, vorne wegzufahren und das Rennen vorne zu machen, sondern sie haben die Taktik im Endeffekt außer Hand gegeben. Sie haben den anderen Teams und in dem Fall dann auch am meisten natürlich Ferrari die Möglichkeit gegeben, mehr oder weniger gegen sie anzugehen taktisch. Und das ist für mich dann der Fehler des Wochenendes, der dann dazu geführt hat, dass wir eben dieses Wunder von Monza, diesen fantastischen Sieg von Charles Leclerc, und das kann ich auch nur noch mal sagen, fantastische Geschichte, dann erlebt haben. Und da würde mich dann auch interessieren, Kevin, gerade du, der ja auch Sympathien hat mit Lando Norris, wie bewertest du das Ganze? Hättest du gerne einen Teamorder gesehen oder sagst du, das, was sie gemacht haben, ist im Endeffekt genau richtig? Wie sind deine Gedanken dazu?
Lass uns das doch ein bisschen chronologisch mal aufzwirbeln. Ja, also erstmal die Pole Position, erneut für Lando Norris. Top-Ergebnis, Top-Runde, also wirklich perfekt. Ja.
Ja.
Kann man nichts anderes sagen. So, dann kommen wir zu einem sehr neuralgischen Punkt bei ihm, nämlich der Start. Es ist schon ein bisschen auffällig, dass er den Start immerzu verhaut. Ja. Ich frage mich, woran es liegt. Mal passiert es sehr früh, nämlich in Kurve 1, beim Losfahren, dass er Wheelspin hat oder warum auch immer. Jetzt war es Kurve 4. Ein riskantes Manöver von Oscar Piastri. Kann man, glaube ich, so bezeichnen gegen ihn. Aber da hat er sich ja selber reingebracht in dieses Duell überhaupt, Lando Norris, weil er es ja nicht geschafft hat, den Vorsprung vor Kurve 4 so rauszufahren, dass das eben nicht funktionieren kann. Und also ich glaube, wenn man eine Bestandsaufnahme des Themas Stallorder oder Nicht-Stallorder machen will, muss man sagen, dass sich das Lando Norris auch ein Stück weit selber zuzuschreiben hat, meiner Meinung nach, weil er einfach zu fehleranfällig ist beim Start. Wir haben das in der Starting Grid Telegram-Gruppe gestern Nacht so ein bisschen diskutiert. Mit unserem Mitglied Manu habe ich das gemacht. Er denkt, der Vergleich zu Charles Leclerc hinkt, wenn es darum geht, natürlich anzumarkern, wenn etwas falsch läuft, wenn etwas fehlerhaft ist, weil Charles Leclerc bekommt es eigentlich dicke ab, wenn ihm was passiert. Und sicherlich stimmt es, wenn er sagt, ja, aber man kann es ja nicht vergleichen, ob man jetzt einen Platz nach dem Start verliert oder das Auto wegwirft, weil man ja übers Limit gehen muss. Das ist vielleicht auch richtig, aber trotzdem, ein Fehler ist ein Fehler irgendwo. Und ein Fehler kostet dich irgendwas. Entweder kostet dich ein ganzes Rennen wie bei Charles Leclerc oder es kostet dir zumindest den Sieg, den du hättest haben können. Das ist mal das eine. Dann das zweite, also Zac Brown wird ja bei Twitter ein bisschen durchs Dorf getrieben von den ganzen Lando Norris Fangirls. Meiner Meinung nach ein bisschen zu Unrecht, weil wenn ich ihn richtig verstanden habe, und da kannst du mich gerne korrigieren, Papaya Rules, zumindest beim Start grundsätzlich erstmal nur in Kurve 1. Und in Kurve 1 ja. War ja noch alles in Ordnung.
Also, hat er ja auch so, ich glaube, gegenüber Nico Rosberg im Interview auch gesagt, ne?
Kurve richtig, 1 war richtig. Genau. So, und dann war es eigentlich ein Free Game. Ja? Also dann konnte Piastri ranfahren und konnte es dann halt durchziehen. Und also das Duell, so riskant wie es war halt ein geiles Manöver von Oscar Piastri. Mit Mut, mit der Resolution, die du brauchst, da reinzustechen und das dann auch durchzuziehen. Und auch da kam gestern ein toller Punkt in der Starting Grid Telegram-Gruppe. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, Starting Grid F1 Fans, und bei Discord sind wir auch. Starting Grid Fans heißt die bei Telegram. Dass es Fahrer gibt, gegen die machst du solche Duelle nicht, so wie Max Verstappen zum Beispiel, weil du weißt, der hält rein. Ja, der wird zur Not auch die Kollisionen provozieren. Und das macht Lando Norris tatsächlich nicht. Also jemand hat es gestern gesagt, dass er vielleicht ein bisschen zu soft ist im Duell, was sowas angeht. Da habe ich schon Sympathien für diesen Gedanken, weil ich glaube, dass wenn es auf eine Kollision hinausgelaufen wäre, dann hätten wir zwar einen Doppelausfall von McLaren vielleicht gehabt, aber ich glaube, es wäre eher auf Piastri zurückgefallen tatsächlich, weil Piastri dieses Duell eingegangen ist. So, während meiner Meinung nach Lando Norris ein bisschen düpiert wurde gestern und danach auch, finde ich, im Laufe des Rennens auch immer wieder eigentlich ein Stück weit, weil ich glaube, wenn ich das richtig, also korrigiere mich auch bitte da, der hatte zwei Undercuts im Grunde genommen und hat es nicht hinbekommen, Piastri dann auch zu kriegen.
Ja.
Und er war einfach zu langsam. Ja, Piastri war einfach der Bessere am Sonntag. Und jetzt werde ich meinen Monolog damit beenden, dass ich sage, ich fand es grundsätzlich gut, dass es keine Stallorder gab, tatsächlich. Weil das Wichtigste war, nach all dem, was da gestern gelaufen ist im Rennen, auch strategisch, was da schiefgelaufen ist bei McLaren, daran muss man arbeiten. Auch das ist nicht das erste Mal diese Saison, dass sie strategisch ein bisschen ins Klo greifen. Es ist grundsätzlich eine Punktemaximierung gewesen gestern, ja, mit Platz 2 und Platz 3. Und ich persönlich glaube ja, dass die Konstrukteursweltmeisterschaft Zac Brown und Andrea Stella wichtiger ist als der Fahrertitel aktuell. Auch wenn der Fahrertitel natürlich per Definition der wichtigere Titel ist, so glaube ich doch bei der Geschichte, die McLaren so erzählt hat in den letzten Jahren, so eigentlich im Grunde genommen von 0, 2000, wann war das? 18? 17, 18? Keine Ahnung. Bis jetzt, ja, wieder ranzukommen, wieder da zu sein. Und ich habe auch Argumente gelesen dafür, ja, hätte man es nicht am Ende machen sollen, dass man Lando Norris da den Platz gibt, dass man Piastri sagt, du, pass auf, let Lando pass for the championship, so. Nein, denke ich nicht, weil das hätte Oscar Piastri so dermaßen blamiert eigentlich. Weil er hat sich's ja verdient. Er hat sich's ja verdient, Zweiter zu sein. Start, gut. Duell, super. Pace, klasse. Schneller als Norris. Warum sollte man ihn zurückpfeifen? Also, ich verstehe das aus dem Hintergrund dessen, dass man natürlich einen Fahrerweltmeister stellen kann. Aber Leute, da muss noch so viel für passieren. Ja, also, solange Verstappen trotzdem bei allem Einbruch bei Red Bull relativ konstant punktet, wird das super schwer, dass Lando Norris tatsächlich Formel-1-Weltmeister wird. Und meine persönliche Meinung ist tatsächlich, ich will gar nicht, dass er dieses Jahr Weltmeister wird. Weil ich glaube, das wäre für die charakterliche Entwicklung für Lando Norris nicht gut, wenn das dieses Jahr passieren würde. Und das wäre auch für das Team nicht gut, wenn es dieses Jahr passieren würde. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich ja bekennender Sympathisant und Fan von Lando Norris bin, aber ich finde seine charakterliche Entwicklung alles andere als positiv. Also ich finde, er zieht eine gewisse Arroganz mit sich mittlerweile, die mir ein bisschen zuwider wird. Also er benimmt sich, finde ich, bei Interviews und so manchmal so ein bisschen wie so ein weinerliches Kind. Und das muss er eigentlich gar nicht, aber so ist es dann wohl. Und das gefällt mir einfach nicht. Und da sage ich dann auch ganz klar, dann muss er dann Lehrgeld zahlen und dann muss er daraus lernen. Und ich glaube, das Lehrgeld zahlt McLaren generell dieses Jahr. Man lernt gerade auch, wie es ist zu gewinnen und welche Entscheidungen man treffen muss oder eben nicht treffen muss. Und ich persönlich finde die Erklärung, die Zac Brown geliefert hat, auch insgesamt echt stichhaltig. Und man kann ihm da nicht widersprechen, weil wenn Papaya Rules bedeutet, achtet bitte darauf, dass ihr euch nicht abschießt, dann haben sie es ja auch eingehalten. Ja, und der Tag wird kommen, dass sie crashen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil irgendwann wird es dann diesen Moment geben, wie bei Hamilton und Rosberg. Senna und Prost hat ja, glaube ich, auch Nico Rosberg aufgemacht, den Vergleich. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu, weil Lando Norris und Oscar Piastri zwei richtig großartige Formel-1-Fahrer sind und auch Weltmeister der Zukunft sind. Aber alle in diesem Team müssen lernen, wie es ist zu gewinnen und wie es ist, nach oben zu kommen. Und deswegen finde ich so mit einer Nacht Schlaf und ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, auch dank der Diskussion gestern, bin ich mittlerweile fest davon überzeugt, dass es richtig war, keine Stallorder zu machen, sondern das ganze Ding genau so durchzuziehen. Weil wenn McLaren in diesem Jahr Konstrukteursweltmeister werden könnte, und danach sieht es ja definitiv mal aus, also den Abstand können sie auf jeden Fall runterfahren, ey, dann wäre das ein bombastischer Erfolg für dieses Team. Die kriegen unheimlich viel Geld, trotz allem unheimlich viel Prestige, auch wenn der Fahrertitel wichtiger ist. Und dann kann man 2025 mit zwei Fahrern, die eine solche Saison mitgemacht haben, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, mit den Fehlern, aus denen du lernen kannst, nächstes Jahr als Top-Favorit in die Saison gehen und dann wird einer der beiden Fahrerweltmeister. Also, ich glaube erneut, dass es richtig war, da gestern nicht Oscar Piastri zurückzupfeifen, weil die Gefahr, dass man ihn zu Unrecht irgendwie unter den Scheffel stellt, nur weil Lando Norris es nicht gepackt hat, vernünftig zu starten, nicht schnell genug war, wäre viel gefährlicher gewesen als das, was dann jetzt passiert ist und was das für potenzielle Folgen für die Fahrer-WM haben könnte.
Das waren wirklich viele interessante Punkte, Kevin.
Das war vor allem ganz schön lang. Es tut mir furchtbar leid, aber es hat sich angestaut.
Ich genieße es dir.
Ja. andere haben bestimmt gerade ins Kissen gebissen, weil sie dachten so, boah, was redet der für einen Scheiß?
Ja, also ich habe mir auch lange Gedanken über das Thema gemacht und ich bin mir, glaube ich, persönlich noch nicht ganz sicher, welche Seite meiner beiden Seiten am Ende gewinnen wird. Es gibt für mich einmal den Motorsport-Fan, der das, was gestern passiert hat, einfach nur toll fand. Der genauso wie du sagt, Oscar Piastri, dass der da angreift, Chapeau, wow. Das musst du erstmal bringen, in die Position sich zu fahren und auch wirklich gestern dann auch gesehen hat, dass Oscar Piastri für mich zumindest gefühlt, wenn es jetzt um was ging, das erste Mal eben über eine gesamte Renndistanz auch schneller war als Lando Norris. In allen anderen Rennen, in denen Piastri mal vorne war, außer ich vergesse jetzt vielleicht eins, aber im Großteil aller Rennen ist er immer am Ende eingebrochen. Auch in Ungarn war es so. Jetzt in Monza ist er das erste Mal wirklich weggefahren. Du hast es gerade gesagt, zwei Undercut-Chancen. Norris kriegt auch die Order vom Team, er darf fighten, aber er kommt nicht dran. Also Piastri hat gestern, da bin ich voll bei dir, auf der Strecke gestern dieses Duell gegen Lando Norris, am Ende nicht gegen Charles Leclerc, aber gegen Lando Norris gewonnen. Die andere Seite von mir, und ich werde den Gedanken nicht los, und ich verstehe auch, dass du deine Punkte dahingehend auch setzt, dass du sagst, ich fand es genau richtig so. Auf der anderen Seite habe ich aber immer noch dieses nagende Etwas in mir, was sich halt fragt, wäre es möglich, es dieses Jahr schon zu schaffen? Und es sind immer diese hätte, wenn und wäre und da kann man sich auch vortrefflich drüber streiten, aber Lando Norris ist in der besseren Position, um die Fahrerweltmeisterschaft zu kämpfen. Und ich glaube, dass man das eigentlich auch einem Oscar Piastri, wenn man es hinkriegt, das zu moderieren, ich kenne jetzt natürlich Oscar Piastri nicht persönlich, aber ich glaube schon, dass man ihm auch erklären kann, warum das so ist. Und das liegt ja auch irgendwo an Oscar Piastri, weil er eben am Anfang der Saison immer wieder in den letzten Renndritteln eingebrochen ist. Weil Lando Norris bis vor kurzem der eindeutig schnellere war. Das wandelt sich jetzt und wir haben jetzt in Monza für mich das erste Mal auch wirklich beide auf Augenhöhe gesehen. Ich glaube aber schon, dass es auch den Punkt gibt, wo man sagen kann, wer weiß, was jetzt noch kommt. Wir haben jetzt Max Verstappen in Monza auf Platz 6. Wir haben noch Singapur, eine Strecke, auf der Red Bull letztes Jahr komplett weg war. Also es sind ja noch die Punkte da. Und ich glaube auch, wenn man dieses Duell nicht gehabt hätte, dass man strategisch Sonntag hätte gewinnen können. Einfach, weil man die Strategie vielleicht hätte machen können. Man wäre als Erster und Zweiter durchgefahren. Man hätte vorne schauen können, wie reagieren die anderen. Im Endeffekt, der erste Reifenwechsel, zumindest der erste im Spitzenfeld, war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, tatsächlich Norris, um Leclerc underzucutten oder zu undercutten, so rum. Und damit hat man im Endeffekt dieses Spiel eröffnet. Und daher nagt bei mir immer so dieses Gefühl, wenn man sich wirklich darauf fokussieren würde, Lando Norris dieses Jahr zum Weltmeisterkandidaten auszurufen und Oscar Piastri vielleicht auch mit dem Verständnis, dass es eben die logische Folge der bisher ganzen Saison ist, da mitziehen würde, glaube ich, wären die Chancen mittlerweile, und da weiß man natürlich auch nicht, ob Red Bull sich mal wieder fängt, dass in dieser Saison möchte ich da gar keine Zukunftsvision mehr aussprechen, weil alles, sich jedes Rennen ändert, aber ich glaube, am Ende wird man sich vielleicht auch zu gewissen Punkten ärgern, zu Recht ärgern, und vielleicht wäre es an der einen oder anderen Stelle trotzdem, auch wenn der Racer in mir sagt, das war genauso wie es war, bis jetzt richtig geil, vielleicht sagen, ja, es wäre möglich gewesen und dann sind wir wieder dabei. Und ich weiß ja auch, wie du drüber denkst, dieses hätte, wenn und wäre. Es gibt natürlich noch tausend andere Gründe, warum ein Lando Norris vielleicht am Ende des Jahres nicht Weltmeister wird. Aber man muss jetzt auch sagen, wir haben jetzt 2-3 Rennen, in denen McLaren zumindest die theoretische Chance, ich will jetzt nicht sagen verschenkt hat, weil das hört sich zu hart an, aber zumindest die theoretische Chance ein klein wenig hat durch die Finger gleiten lassen. Und das werde ich auch nicht los. Und ich glaube, ich brauche noch so 2-3 Rennen für mich, um am Ende dann auch wirklich zu sagen, was ich besser finde. Weil momentan bin ich noch total zwiegespalten, weil ich eben genau, und ich habe diese Diskussion auch in der Telegram-Gruppe sehr interessiert verfolgt und mir auch viele Gedanken gemacht. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich in dem einen Moment eine Sympathie für die eine Seite finde, aber in dem anderen auch für die andere. Und je nachdem, wie die Saison weiter verläuft, und sollte es vielleicht wirklich so sein, dass Red Bull eben in diesem Konstrukteursweltmeisterschaftskampf halt wirklich nach hinten rutscht und auch auf der Strecke vielleicht dann irgendwann auch nicht mal mehr die zweite Kraft ist, sondern die dritte oder die vierte. Und Mercedes hat sich bereits eindrucksvoll zurückgemeldet. Auch Ferrari ist jetzt dran, auch wenn ich in dieser Entwicklung, und das hat Charles Leclerc auch im Interview hinterher gesagt, natürlich nicht diesen Sieg jetzt zu hoch hängen möchte, aber ich glaube schon, dass es doch das ein oder andere Mal noch passieren kann, dass Max Verstappen vielleicht wirklich doch den ein oder anderen Punkt mehr lässt. Und dann wird sich vielleicht auch erst diese Frage beantworten, was wäre klüger gewesen. Also ich bin da bis jetzt wirklich noch nicht hundertprozentig sicher für mich.
Ja, Fun Fact übrigens dazu, was du sagst, dass Mercedes wieder auf einem richtig guten Weg ist. Hab aus Mercedes-Kreisen eine Information bekommen, dass man eigentlich das McLaren-Tempo hätte mithalten können, aber sich dagegen entschieden hat, weil sie dachten, die harten Reifen würden das nicht durchhalten. Dann haben sie es analysiert am Ende. Beide harten Mischungen waren noch in gutem Zustand. Und McLaren und Ferrari haben einfach die ganze Zeit gepusht und Mercedes nicht, weil sie keine Langzeitdaten zu den harten Mischungen vom freien Training hatten.
Ja. Okay, also, das ist auch interessant.
Ja. Also das zeigt, wo die sich bewegen, ja. Also wo die sich hinbewegen wieder. Und ich glaube, ein Stück weit ist es ja gestern so gewesen, dass Ferrari so ein bisschen auch, ja, das. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich eine strategische Entscheidung war, ja, oder ob das einfach auch Glück war am Ende, dass das so funktioniert hat für Charles Leclerc. Oder nicht Glück im Sinne von Glück, sondern weil Charles Leclerc ein herausragender Fahrer ist. Und das gut gemanagt hat, ja. Weil man hat bei Carlos Sainz gesehen, wie sehr es dann doch eingebrochen ist am Ende. Und das ist auch der kleine feine Unterschied, sprechen wir aber später noch drüber. Du hast natürlich einen Punkt, wenn man sagt, man könnte es für Oscar Piastri moderieren. Nun laufen ja auch diese Gerüchte gerade heiß, dass Mark Webber eine Vertragsklausel hat reinschreiben lassen, dass es immer zwei Nummer-1-Fahrer geben muss quasi und keine Bevorteilung geben darf. Also erstmal, wenn es so ist, dann ist es die klügste Klausel, die man in einen Vertrag hätte schreiben können. Das zeigt mal, was für ein Mastermind Mark Webber ist, auch durch seine eigenen Erfahrungen mit Sebastian Vettel. Und das auch durchbekommt. Das zeigt aber wiederum, was die von Piastri halten. Ja, also wenn das so wäre, dass das so ist, dann Chapeau Mark Webber. Also das musst du erstmal schaffen. Ja, das also gibt Berater für Sportler, die es nicht schaffen, den Wunschvertrag auszuhandeln, den Transfer zu ihm hinzubekommen. Aber das ist ein anderes Thema. dann wiederum denke ich mir, warum, also es ist ja nicht so, dass Lando Norris jetzt 20 Punkte hinter Max Verstappen ist. Also Lando Norris hat 62 Punkte Abstand zu Max Verstappen. 62 Punkte, das ist ganz schön viel. Ja? Und ich bin mir sicher, dass wenn es so wäre, dass der Abstand jetzt wirklich marginal wäre, marginaler wäre, dass man da umdenken würde und sagen würde, okay, Oscar, pass auf, das und das ist die Sachlage. Aber es gibt aktuell noch keinen Grund dafür. Und das, ich verstehe aber auch, warum du so dazwischen hängst, weil man weiß es noch nicht genau, man hat zu Saisonbeginn noch nicht hundertprozentig gesehen, meiner Meinung nach, wozu Oscar Piastri imstande ist, weil er eben Probleme mit dem Reifenmanagement hatte, gerade im letzten Renndrittel, das haben wir auch oft besprochen, hier und in den Livestreams von Formel1.de, aber wenn sich das jetzt wiederum in so eine Richtung entwickelt, wo man sagt, aha, okay, der lernt das jetzt und das kommt jetzt, so, was gibt uns das für eine Dynamik in diesem Zweikampf? Und diese Dynamik jetzt zu brechen mit einer Teamorder oder zu sagen, du machst jetzt alles dafür, dass Lando Norris Weltmeister wird, ohne zu wissen, ob er wirklich Weltmeister wird, weil eben so viel noch zusammenkommen muss. Boah, da weiß ich nicht, ob man das kitten kann, wenn das in die Hose geht. Da kannst du lieber darauf gehen, dass die sich mal rausschmeißen, dass du dann einen sehr öffentlichen Aufschrei haben wirst und daraus dann, glaube ich, stärker zurückkommen kannst, als wenn du jetzt einen der beiden einbremst. Weil in die andere Richtung wird ja auch keiner, also nee, ich glaube, boah.
Ja, das finde ich auch. Es ist einfach ein Wahnsinnsthema, ne?
Es ist ein tolles Thema. Halt, ist ein
tolles Thema. Tolles Thema erst, weil man kann einfach so schön darüber diskutieren. Das ist ja das, was wir ja alle lieben als Formel-1-Fans. Was halt, glaube ich, schon passieren wird, egal, ob es am Ende dann moralisch gesehen richtig oder falsch ist. Ich glaube schon, je nachdem, wie die WM ausgeht, dass man am Ende, ob es dann gerechtfertigt ist oder nicht, lassen wir dahingestellt, aber zumindest über die 7 Punkte in Ungarn und die 10 Punkte in Monza, die möglich gewesen wären, wenn man sich auf Lando Norris committed hätte. So weit würde ich mich festlegen, dann hätte Lando Norris beide Rennen gewinnen können. Die werden McLaren natürlich aufs Brot geschmiert am Ende. Die werden Thema sein. Und ich frage mich halt auch, und da hast du auch einen sehr interessanten Punkt angesprochen bei der Entwicklung von Lando Norris, die ich auch ein bisschen verwundert und auch ein bisschen kritisch sehe, weil ich eben genauso wie du sehe, dass diese Leichtigkeit weg ist, die ihn immer ausgemacht hat, dieser Sunnyboy, der er war, dem man einfach gern zugeschaut hat. Und ich weiß noch, wie ich mich für ihn gefreut habe, als er, ich glaube, es war Österreich, es war, glaube ich, eins dieser Corona-Rennen, wo er das erste Mal auf dem Podium war. Und das geht immer mehr weg. Und die Frage ist halt auch, wie er vielleicht am Ende drauf reagiert. Jetzt lass es mal am Ende wirklich so laufen, dass er mit 10, 12 Punkten Abstand die Weltmeisterschaft verpasst. Wie wird er dann reagieren? Wird er vielleicht dann auch nachtreten? Und ich glaube auch, eine Sache ist jetzt nur mein Bauchgefühl, aber ich glaube auch, dass er merkt, dass ihm Oscar Piastri jetzt doch wesentlich gefährlicher werden kann, als wie es zumindest Anfang der Saison aussah. Da schien er das ja alles noch gut im Griff zu haben. Er hat Piastri im letzten Renndrittel, wie wir auch gesagt haben, durchs Reifenmanagement, sehr oft ist er dann weggefahren. Und jetzt fängt es langsam an zu drehen. Und ich schätze mal auch, wir haben den Satz spaßeshalber vorhin im Off quasi noch benutzt, jetzt ist Oscar Piastri in seinem Kopf drin. Und ich bin mir auch nicht sicher, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal diese Turn-4-Geschichte angehen, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Lando Norris da null mit gerechnet hat.
Ja,
dass
ja.
er sich wirklich so sicher gefühlt hat.
Ja.
Und dann eben gemerkt hat, wow, oh, der Piastri, der geht wirklich den Meter, den ich vielleicht auch gar nicht bereit wäre zu gehen. Ne? Und ich glaube schon, dass das auch vielleicht wirklich für Lando Norris ein Thema sein wird am Ende der Saison, auch wenn er jetzt natürlich, und ich fand ihn da vergleichsweise sehr ruhig und überlegt auch in seinen Aussagen hinterher im Interview. Ich glaube, man hat aber trotzdem gemerkt, dass er sichtlich angefressen war und sich auch seine Gedanken gemacht hat über die aktuelle Situation.
Ja, Nico Rosberg hat ja auch ein bisschen gestichelt, ne?
Das kann er.
Also Nico
das
Rosberg kann er wie kann war andere. Wirklich on fire. Also Mann. Musste immer an dieses Meme denken, als er da losging. Also, wo ich dir komplett zustimmen würde, ich glaube, Lando Norris war komplett überrascht von dem Manöver. Aber das ist schon auch ein bisschen naiv, ne? Also,
absolut,
Überraschung absolut. Hin oder her, aber du kannst doch nicht davon ausgehen, dass Oscar Piastri sich da zurückhält, wenn du ihm die Tür offen lässt, nur ein Stück weit. Also, da sehe ich dann schon so ein bisschen so, klar, ich kann die Pro-Stender-Parallele schon nachvollziehen, ne? Also, ja. das ist schon so. Und wenn Norris dann hingeht und sagt, ja, aber damit habe ich nicht gerechnet und man hat die Überraschung dann so weit gemerkt, dass er ja auch den Platz an Leclerc noch verloren hat. Ja, dann muss ich mich aber schon fragen, so, wieso gehst du nicht davon aus? Also, weil, wie gesagt, wenn Papaya Rules bedeutet, erste Kurve wird sich nicht attackiert, beziehungsweise da versuchen wir gemeinsam durchzukommen, aber alles, was dann ist, ist dann Fair Game. Ja, dann ist Kurve 4 halt Fair Game. Aber dann muss ich halt aktiver verteidigen. Und das ist dann was, wo ich mich schon frage, so bei Lando Norris, was läuft da nicht richtig? Was ist da nicht, also hat der Konzentrationsschwierigkeiten zu Beginn oder ist der einfach mit zu viel beschäftigt und hat deswegen vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne nicht, um das alles mit einzubeziehen? Weil davon auszugehen, dass Oscar Piastri sich da immer zurückhält, wenn Piastri die Chance wittert, da vorbeizugehen und einfach auch schneller war, das wäre so oder so passiert vermutlich, dann muss man sich schon fragen, so, okay, Lando, schläfst du noch oder fährst du schon?
Ja,
das klingt wirklich hart jetzt, ja. Also, aber
ich verstehe voll, was du meinst.
Ich habe Anspruch.
Was ich mich halt frage, ein Punkt noch, weil ich halt auch total davon überrascht war, wie leichtfertig Lando Norris im Endeffekt da den ersten Platz abgegeben hat. Was ich mich halt frage, und das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, weil ich glaube, da werden die Beteiligten nicht drüber sprechen, was wurde vor dem Rennen wirklich als Papaya Rule ausgegeben? Weil es gibt ja im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man hat sich mehr oder weniger darauf committed, dass man da keine Harakiri-Aktion macht. Und man muss schon sagen, so bewundernswert, wie ich dieses Manöver von Piastri finde, es war natürlich schon hart an der Grenze. So. Die andere Sache ist, wenn eben wirklich gesagt wurde, Turn 1 und ab da ist freie Fahrt, Papaya Rules, dann hat entweder Lando Norris den Ernst der Lage, auch was einen Oscar Piastri als Konkurrent angeht, nicht verstanden, weil, na klar, er hat ihn bis jetzt die meiste Saison im Griff gehabt, aber es wäre ja töricht, einem Oscar Piastri nicht zuzutrauen, dass er das eben macht. Und wir wissen, dass ein Oscar Piastri ein herausragender Racer ist. Jemand, der auch mal eben die Manöver fährt, die man nicht so kommen sieht. Und wenn das dann der Fall war, so wie du sagst, dann hat er da einfach voll gepennt oder irgendwie sich viel zu sicher gefühlt. Und das sind natürlich Punkte, wo man dann auch sagen muss, wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du die Ellbogen ausfahren. Und die andere Sache, wenn man wirklich vorher sich da ein bisschen anders committed haben sollte, was ich jetzt, wie gesagt, absolut gar nicht irgendwie wissen kann. Das ist jetzt nur so eine Vermutung, die in den Raum geschmissen ist. Dann frage ich mich, haben wir vielleicht wieder dieses Senna-Prost-Ding? Weil das war ja genauso diese Geschichte, ne? Imola 88, genau dieses Commitment, was ja anders interpretiert wurde. Und da bin ich mal gespannt, wie das zwischen den beiden wird. Ich habe sie auf dem Podium und im Cooldown-Room sehr genau beobachtet, wie sie zueinander waren. Und ich weiß nicht wirklich, ob das Lächeln und auch das Zuprosten von Lando Norris noch wirklich aufrichtig war. Also,
nein.
Das war, glaube ich, da war schon Spannung zu spüren.
Ja. Ja, das wird auch platzen irgendwann. Aber einfach, weil wir alle nicht wissen, was Papaya Rules wirklich bedeutet, ja. Also wir haben jetzt viel darüber geredet, aber was das wirklich bedeutet, das weiß man eben nur dort. Und so soll es ja auch sein. Und wie gesagt, da haben wir die Parallele zu Senna Prost, da haben wir die Parallele zu Hamilton Rosberg, dann dem Code of Conduct oder was das dann war, am Ende beim Mercedes, den sie da reingebracht haben nach Barcelona 2016. Also es ist eine hochexplosive Situation. Wichtig ist mir allerdings, und da gehe ich einfach davon aus, dass Zac Brown und Andrea Stella das wirklich im Griff haben, die Moderation gar nicht mal unbedingt des Duells zwischen Piastri und Norris, sondern die Moderation des Gesamtteams McLaren. Und wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Was möchtest du erreichen? Und wenn man halt sagt, okay, wenn Zac Brown und Andrea Stella der Meinung sind, okay, Konstrukteurs-WM, das ist es dieses Jahr, das wäre ein krasser Erfolg für uns. Und Fahrer-WM würden wir mitnehmen, wenn gewisse Faktoren noch mit dazukommen. Und dann bin ich mir auch sicher, wird man Oscar Piastri in die Helferrolle bringen. Und auch, er will das auch machen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich einfach, dass der Fokus darauf sein muss, den Aufbau weiter fortzuführen, den man für 2025 macht. Denn 2025 kann der große Wurf kommen. So, und dann muss man halt gucken, wie stehen Norris und Piastri dann noch zusammen und zueinander, ja, das wird nämlich auch zum Problem dann. Und das wird es nicht lösen, wenn man jetzt eine Stallorder macht. Das heißt, diese beiden sind so gut zwischeneinander, es würde so oder so explodieren. Die sind zu gut. Das funktioniert nicht. Keiner von beiden ist ein Nummer-2-Fahrer. Keiner von beiden ist ein Nummer-2-Fahrer.
Ja, absolut.
Und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, stand jetzt, dass ich glaube, dass sich mittel- und langfristig Piastri durchsetzen wird. Weil irgendwie spüre ich bei Piastri, das sind diese kleinen Momente. Und wir kommen gleich dann auf Charles Leclerc zu sprechen, nach diesem sehr, sehr langen Take. Aber ich glaube, das braucht es einfach auch. Und auch einfach den Wust im Kopf loszuwerden. Es sind diese kleinen Momente, die diese Fahrer ganz besonders machen. Und was mich so beeindruckt hat bei Oscar Piastri, war diese Zielstrebigkeit in diesem Duell. Und das durchzuziehen, aber nicht zu berühren dabei, sondern hart, aber fair, bewusst resolut zu racen. Und das fehlt mir bei Lando Norris manchmal. Das fehlt mir bei ihm. Und das sind alles Teil, ist alles Teil dieses Lernprozesses für diese Saison, an dem auch Lando Norris noch teil hat. Und wenn er das schafft, irgendwie hinzubekommen, dass diese Kleinigkeiten, die bei ihm halt auch immer noch ein Faktor sind, weswegen er noch nicht 100% im WM-Kampf ist, meiner Meinung nach. Er ist ein Stück weit im WM-Kampf, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr wird. Dann kann das funktionieren, aber das ist natürlich dann so eine Sache, da hast du dich bei McLaren auch entschieden, diese beiden Fahrer zusammen ins Team zu holen. Und da musst du mit den Konsequenzen halt auch leben. Wenn du die zwei, also vermutlich das beste Fahrerduo nächstes Jahr, also sag ich mal vom rohen Gesamttalent, obwohl ich da zum Beispiel Hamilton und Leclerc auf jeden Fall auch mit reinziehen würde, aber ich glaube so das pure Fahrerduo, ich glaube da ist McLaren schon extrem gut besetzt 2025. Ja. Dann ist das einfach eine Situation, durch die du durch musst, die du lernen musst und ja, dann kann man gespannt sein, ob Zac Brown und Andrea Stella wie Toto Wolff sind, was Moderation angeht, was trotzdem möglich ist, auch wenn die beiden Fahrer sich vielleicht irgendwann, ich will sagen, spinnefeind sein werden, aber auf jeden Fall nicht mehr auf dem respektvollen und quasi freundschaftlichen Level sein werden, wie man sie vielleicht wahrgenommen hat. Obwohl ich auch nie so 100% das Gefühl hatte, dass von Norris aus diese Interesse an der Freundschaft bestand, weil Norris' Charakter sich eh ein bisschen verändert hat. Dann sieht man eher immer so ein bisschen den fast schon heraufschauenden Blick von Oscar Piastri in seine Richtung, aber Norris hält sich da ja meiner Meinung nach immer relativ bedeckt. Also, das ist ultra spannend, aber also ist auf jeden Fall ein Pulverfass.
Definitiv und ich will es jetzt natürlich auch nicht größer machen, als es ist, aber Oscar Piastri. Und vielleicht ist es jetzt auch nur so dieser Eindruck eben dieser Geschichte, die wir jetzt in Monza hatten, aber erinnert mich in paar Teilen wirklich an Ayrton Senna mit der Prost-Geschichte, ne? Auch dieses
safe, safe.
Reingehen und ich finde ihn Und da würde ich dir wirklich, würde ich voll mitgehen bei dem, was du gesagt hast. Ich kann mir wirklich vorstellen, auch wenn ich jetzt hier, wie gesagt, keine Zukunftsthesen mehr aufstelle, habe ich mir vorgenommen, dass er Lando Norris irgendwann überstrahlen wird, weil der hat was, der hat, wie sagt man in Österreich, der scheißt sich nichts. Der
hat einen Killerinstinkt.
Der hat eine Coolness und auch, wie du sagst, der ist kein Freund von Lando Norris und er wirkt auch auf mich nicht wie jemand, der im Grid Freunde sucht. Der wirkt wie jemand, der mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln am Ende auf Platz 1 stehen will und Weltmeister werden will. Und so eine, und ich möchte schon fast sagen, Naturgewalt, die da in ihm zu schlummern scheint, die habe ich auch wirklich zuletzt bei einem Max Verstappen gesehen. Und von daher kann ich mir wirklich vorstellen, dass Oscar Piastri noch uns wirklich ganz viel Großes liefern wird. Aber eben, und da würde ich jetzt zumindest von meiner Seite aus den Punkt zumachen, vielleicht erkennen muss, dass es diese Saison noch nicht an der Zeit ist, wenn McLaren sich weiterhin in die Position bringt, um die Fahrer-WM zu fahren. Weil dann ist eben Lando Norris der über die Saison bisher konstanter war. Aber für nächstes Jahr sehe ich da, wie du, wirklich richtig viel Explosionspotenzial.
So, wir atmen jetzt mal durch, machen dieses Take zu. Gerne eure Meinung dazu, ne, in den diversen Gruppen, auf unsere Social-Media-Kanäle gerne auch. Haben wir ja alles verlinkt in den Shownotes und wird sicherlich in 2 Wochen dann in Baku genauso weitergehen, vielleicht auch zwischen den beiden. Das wird nicht langweilig. Der lachende Dritte an diesem Wochenende war aber Charles Leclerc, der sich den großen Traum nach 2019 nochmal erfüllen konnte. Es war 2019 der Sieg in Monza, ne?
Ja.
Ist immer so mit Corona und so.
Genau, das war.
Den großen Preis von Italien gewinnen konnte. In gewisser Weise sein Heim-Grand Prix, auch wenn er den eigentlichen Heim-Grand Prix auch schon gewinnen konnte dieses Jahr in Monaco. Il Predestinato, so hat der italienische Kommentator ihn gerufen. Die Fans haben ihn gefeiert und wir werden seinen Erfolg gleich würdigen. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm 2x lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Italien sah am Ende einen Sieger und zwar Charles Leclerc. Sein 7. Sieg in der Formel 1, was eigentlich verrückt ist. Ja? Also wenn wir uns die Statistik von Charles Leclerc nochmal vergegenwärtigen, sein erstes Rennen hat er im Jahr 2018 in Australien gefahren. Dann sind es 139 Grand Prix-Einsätze bislang insgesamt gewesen. 25 Pole Positions, das ist eine Quote von 17,99% und bislang nur 7 Siege. Ja, also 5% seiner Rennen konnte er gewinnen. Das ist immer nach wie vor, wenn man so ein bisschen über Charles Leclerc nachdenkt und ich möchte noch nicht zu sehr in die Lobhudelei verfallen, das wird gleich noch passieren. Also alle, die darauf gar keinen Bock haben, am besten direkt zum nächsten Take vorspulen. Also allein so diese bloßen Statistiken bei Leclerc zu lesen, ist eigentlich verrückt bei dem Talent, was der mitbringt.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, Kevin, aber Charles Leclerc hat jetzt tatsächlich, ja, kann man sagen, erst, ja doch, Ralf Schumacher in der Anzahl der
Echt
Siege
jetzt?
Überholt.
Ja, ach,
Ralf Schumacher hatte 6 Siege und Charles Leclerc konnte ihn erst jetzt hinter sich lassen.
Okay, das ist krass. Das war mir nicht bewusst. Wen hat er als nächstes? Ich habe gerade mal ein bisschen was aufgerufen. Danny Ricciardo ist der nächste mit 8 Siegen, den er holen könnte. Mark Webber hat auch nur 9 Siege. Und Bottas mit 10. Aber es ist ja schon krass, ja. Also, Charles Leclerc, die Geschichte von Charles Leclerc ist ja eine ganz besondere, muss man sagen. Also, es ist kein Fahrer wie, er ist kein normaler Fahrer. Wenn man das mitbekommen hat, da, ich saß hier, habe das Rennen ja ein bisschen versetzt gesehen, weil ich noch unterwegs war aus Berlin, das Rennen versetzt gesehen, Ich habe mich irgendwann spoilern lassen, das war natürlich ein bisschen dumm, aber naja gut, so ist das halt, wenn man gewohnt ist, Social Media zu benutzen beim Fernsehen, sollte man auch mal sein lassen einfach. Aber trotzdem war dieser Moment, diese letzten drei Runden, in jeder Runde hörst du das Publikum schreien und hörst es jubeln und am liebsten wäre es mir gewesen, Roos und Schumacher hätten die Fresse gehalten, ja, weil ich einfach nur das Publikum hören wollte. Ich wollte die ganze Zeit, letztes Jahr war ich in Monza, ich habe mir nichts mehr gewünscht als einen Sieg von Ferrari, als einen Sieg von Charles Leclerc, weil ich das erleben wollte, weil Charles Leclerc für die Italiener so besonders ist. Und diese Zieleinfahrt von ihm, dieser allgegenwärtige Aufschrei der Leute vor Freude, mir kamen die Tränen. Ich saß hier, mir kamen die Tränen. Dann diese Szene, als er aus dem Auto steigt, dieses anfängliche Singen, diese Rauchtöpfe, die hochgehen, dieser Blick von Charles Leclerc, als er den Vogel abgeschossen hat, dann die Podiumszeremonie. Die ist ja eh besonders in Monza, weil du da, weil das Podium ja über die Strecke hinausragt. Die Hymne, diese italienische Hymne. Ja, selbst die Schützenfesthymne aus Monaco hat mir nichts ausgemacht. Das ist, also, aber diese Hymne, wie sie alle diese Hymne singen. Du siehst Fred Vasseur, wie er versucht, die Hymne zu singen. Du siehst Charles Leclerc, wie er die Hymne singt. Du hörst die Tifosi, wie sie die Hymne singen. Da kamen die nächsten Tränen. Charles Leclerc mit all der Story im Hintergrund, der Jules Bianchi, die Tragödien in seiner eigenen Familie, dieses rohe Talent, dieses Il Predestinato, der Vorherbestimmte. Du spürst, dass sie das so sehen, dass sie das so fühlen. Und ich habe es immer wieder gesagt, für mich ist Charles Leclerc ein absoluter Highlight-Fahrer. Das ist ein Fahrer, der an besonderen Tagen zu großartigen Leistungen imstande ist. Und das, was er da am Sonntag im Monza gezeigt hat, ich habe das im ersten Take so ein bisschen falsch formuliert als Glück. Ja, also das Glück, dass Ferrari, also im Englischen würde man sagen, they lucked into the victory irgendwie, also was die Strategie anging zumindest, weil diese Einstoppstrategie war ein hohes Risiko, ne, eben weil du so pushen musstest. Und dieser Vergleich zu Sainz ist halt dahingehend erlaubt, weil Sainz halt komplett eingebrochen ist am Ende. Und Leclerc hat einfach aus diesem Auto, aus diesen Reifen das Maximum rausgeholt, sich tragen lassen von den Tifosi und diesen Grand Prix am Ende hochverdient gewonnen. Es war ein bisschen wie die Leistung von Russell in Belgien. Diese Einstoppstrategie so durchzubekommen, dass das funktioniert, bei so viel Druck, ich weiß, mit diesem neuen Asphalt, das Verhalten der Reifen, wie nutzen sie sich ab, wie kann man das Gripniveau wieder hören, Graining, also all das sind ja Themen, die in deinem Kopf rumschwirren, dann darfst du keine Fehler machen, du darfst keinen Austritt haben, darfst dich nicht drehen, Sachen, die ihm schon passiert sind, ja, wo er das Auto weggeworfen hat, ist ihm nicht passiert. Und das war vermutlich das beste Rennen aller Zeiten von Charles Leclerc. Im 139. Rennen finde ich, man muss ihn nicht mögen, ist ja vollkommen okay, aber wenn man jetzt immer noch nicht sagt, dass das ein besonderer Fahrer ist, dann weiß ich nicht, was ein besonderer Fahrer sein soll. Und ich habe mich einfach tierisch gefreut für ihn, ich habe mich tierisch gefreut für die Ferrari-Fans, ich freue mich für die Formel 1, weil ich glaube, es war wichtig, dass ein Ferrari Monza gewonnen hat. Klar, man kann sagen, es wäre schöner gewesen, wenn Norris gewonnen hätte, weil die WM dann noch ein bisschen offener gewesen wäre. Aber hey, Leclerc hat auch nur 86 Punkte Rückstand. nein, Spaß beiseite. Also so weit dürfen wir jetzt nicht gehen und sollten wir auch nicht gehen, weil man weiß ja nie, wo es dann jetzt hinschwingt. Man hat nach Monaco ja schon gedacht, jetzt kommt der große Knall und jetzt geht's los bei Charles Leclerc. Aber als Insel-Event, dieses Rennen am Sonntag, das war magisch. Ich sagte, wie es ist, Dennis. Das war von Charles Leclerc eine magische Leistung.
Absolut. Das, was, und da muss ich jetzt auch zugeben, am Sonntag hat Charles Leclerc, und ich weiß jetzt schon, ich muss ja dazu sagen, mein Bruder ist ja glühender Charles Leclerc-Fan, der hat bei sich zu Hause eine
Hat Sammlung, er auch geweint?
Er war, also hat er mir gesagt, er war mega, mega glücklich und Er wird mich jetzt kontaktieren, wenn er die Folge hat. Aber ich muss sagen, Charles Leclerc hat sich am Sonntag auch in mein Herz gefahren. Er hatte bis jetzt da nicht so wirklich den großen Platz. Ich habe immer Respekt vor ihm gehabt. Und man muss, glaube ich, auch eine Sache bei Charles Leclerc sehen. Du hast es gerade so ein bisschen angeteasert, diese Story. Und jetzt ab von den Schicksalsschlägen, die natürlich absolut tragisch waren, auch sportlich, ist er vielleicht gebeutelt gewesen wie kein anderer. Er ist für mich erstens ein Ferrari-Fahrer, wie es ihn noch nie gegeben hat. Ich finde, Charles Leclerc ist für mich Ferrari. Ferrari pur. Der lebt Ferrari. Der ist in dieses Team gekommen und hatte dann erstmal irgendwann ein Auto, was aufgrund dieser umstrittenen Motorengeschichte runtergedrosselt war. Er musste da im Mittelfeld rumfahren. Dann hatte er auf einmal 2022 ein Auto, was am Anfang der Saison super war. Und dann hat Ferrari es leider nicht auf die Strecke gekriegt, die Antworten auf Red Bull zu geben. Und auch wieder da stand er da. Also er hat sehr viel auch mit Ferrari verloren, mit Ferrari gelitten, natürlich auch seine eigenen Fehler gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Er hat seine Fehler gemacht, die kann man nicht wegdiskutieren. Aber er hat eben auch immer zu Ferrari gestanden, hat das mit ausgebügelt, hat sich in den Dienst dieses Teams gestellt. Und was er am Sonntag gemacht hat, eben das. Und wenn wir jetzt auch diesen Vergleich nochmal zu Sainz aufmachen, Sainz hat die Reifen auch später gewechselt. Das heißt, Leclercs Reifen waren die älteren und er hat sie bis zum Ende. Und du hast es gesagt, der schien, als ob der getragen wurde, als ob die Reifen den Asphalt nicht berührt haben. Der ist gefahren, hat sich die Seele aus dem Leib gefahren. Und ja, er hat sicher auch davon profitiert, dass eben bei McLaren nicht alles lief. Er hat sicher auch riskieren können, das zu machen, einfach weil es gab zwei Optionen. Es gab die Option, du holst jetzt diesen Sieg, diesen, und ich möchte wirklich sagen, diesen magischen Sieg, oder du wirst halt am Ende Vierter, Fünfter, Sechster. Da hätte ja auch am Ende kein Hahn nachgekräht. Aber er hat eben dieses Risiko gemacht und er hat und ich war das erste Mal wirklich, du weißt ja, ich bin halt ein riesen Renault-Fan. Ferrari war nie das, was mich wirklich begeistert hat, auch wenn ich da immer Respekt vor habe, aber das, was ich am Sonntag da gesehen habe, diese Jubelstürme auf der Tribüne, wie du schon gesagt hast, bei jeder Runde, auf jeder Tribüne, die Leute feiern, die Leute mit Tränen in den Augen stehen die da und jubeln und peitschen den nach vorne. Und dann fährt er dieses Ding nach Hause auf abgekauten Reifen gegen alle Widerstände mit einem Auto, was sicher von der Statik her nicht das Siegerauto war. Es war nicht das schnellste Auto. Aber der hat gegen alle Widerstände hat er diesen Sieg geholt. Und das hat mir verdammt viel Respekt abgerungen vor Charles Leclerc. Und auch ich, als er da ins Paddock gefahren ist, als er da aufs Podium gegangen ist, ich hatte eine Gänsehaut, als diese Hymne lief. Das ist wirklich das erste Mal. Und ich habe ja schon Ferrari-Siege zu Michael Schumacher-Zeiten, Fernando Alonso, auch Leclercs ersten Sieg 2019, aber ich weiß nicht warum, wahrscheinlich eben, weil es dieses Ding war, womit keiner gerechnet hat. Ich habe einfach das erste Mal wirklich pure Gänsehaut gehabt, ich habe mich fallen lassen, habe mir nur gedacht, boah, ist das geil und habe mich wirklich mitreißen lassen und habe ihm das von Herzen gegönnt und einfach nur toll gefunden. Das war einer der Momente und da sind wir auch wieder bei dieser Saison. Du hast gerade ein gutes Wort gesagt, diese Inselrennen. Das ist das erste Mal seit langem für mich so, dass du diese Rennen wieder einzeln wahrnimmst, weil du eben diese Momente hast. Letztes Jahr, die diversen Verstappensiege, da weißt du doch nicht mehr, weil Mexiko, ja, da hat er gewonnen. Aber jetzt diese Saison, wenn du hinterher zurückblickst, wenn wir nächstes Jahr oder am Ende der Saison zurückblicken und sagen, Silverstone, Hamilton, Heimsieg, Monaco, Charles Leclerc, Heimsieg, Monza, Charles Leclerc, Ferrari, Heimsieg und all die anderen Sachen. Lando Norris erster Sieg, Piastris erster Sieg. So viele Geschichten und ich bin einfach momentan durch die Formel 1 so emotional aufgeladen und freue mich so sehr, wie es gerade läuft. Und wie gesagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich pure Sympathie für Ferrari gespürt. Ich hoffe, mein Bruder hört die Folge nicht, sonst wird das mir auf Butterbrot schmieren. Aber wirklich, also da kann ich wirklich nur sagen, grazie mille, Charles, das war einfach toll.
Ja, das war wirklich toll. Vor allem war es halt eine konstant gute Leistung am Sonntag. Ja, also da war kein Wackler, da hat alles gepasst. Und es gibt so magische Tage, da passt einfach alles. Und das 2019 war es ja auch dann so ein bisschen der Geist von Antoine Hubert, der da mit ihm fuhr. Also nochmal, da sind wir auch über diesen Thema Schicksalsschlag. Ja, das war auch ja, diese beiden Rennen in Belgien und dann in Italien zu haben dort in dem Jahr, das kann man sich nicht vorstellen. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber nach all den Jahren dann jetzt zurückzukommen, 2024, da am Sonntag einen guten Start zu haben, der Nutznießer zu sein aus der Nummer mit Norris und Piastri, dann dran zu bleiben. Ja, er hat ja auch zu Beginn, also nachdem dieser Stopp war, der auch gefragt, so, warum können wir jetzt eigentlich an die Box? Also, wenn wir undercutted werden. Er war ja dabei, er hat das ja gemerkt, dass da irgendwie bewegt sich da was. Und dann kamen diese zweiten Stops von McLaren und dann war klar, okay, wir müssen es versuchen. Ich muss es versuchen. Und dann hast du diese fahrische Klasse halt gemerkt, dieses Reifenmanagement, dieses Feine, was er hat am Steuer. Ja, dieses Besondere. Es ist ein besonderer Fahrer. Charles Leclerc ist ein besonderer Fahrer. Und ein Stück weit ist es auch so ein bisschen Bestätigung für all die Male, die ich da auch irgendwie einen auf den Latz bekommen habe für diese Sachen, ne? Was ich gesagt habe, so ja, das ist ein Highlight-Fahrer und dann kann man so bla 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 bla, Highlight-Fahrer macht immer Fehler, hier, dies, das, anderes. Und es gibt so Rennen, die müssen einfach sein, damit die Leute sehen, was dieser Fahrer, dieser besondere Fahrer ist, instande ist zu leisten. Und das hat er gemacht am Sonntag und er hat sich zurecht feiern lassen können und jetzt hoffe ich einfach auch da wieder im Sinne der Formel 1, weil ich mir schon wünschen, dass 2025 nicht nur Red Bull, McLaren, Mercedes und Ferrari um die Konstrukteurs-WM fahren, sondern dass wir auch einen Kampf um die Fahrer-WM haben zwischen dem Verstappen, den beiden McLaren-Fahrern, wegen meiner George Russell auch noch. Kimi Antonelli, glaube ich, der kriegt erstmal ein erstes Jahr, wo er hoffentlich gut durchkommt, aber sprechen wir gleich noch drüber. Und die beiden Ferrari-Fahrer, die Charles Leclerc und Lewis Hamilton heißen werden.
Also das wird richtig, also ich will mich noch nicht zu sehr hypen, ne? Aber diese Saison nächstes Jahr hat einfach das Potenzial, absolute Bombe zu werden.
Alter, diese Saison 2025 hat das Potenzial, 2021 komplett in den Schatten zu stellen.
Ja, und vor allen Dingen wahrscheinlich, hoffen wir, auch dann wirklich noch mit einem positiven und hoffentlich richtig geilen WM-Kampf, ohne hinterher irgendwelche Diskussionen oder so. Und da
ja, gut,
freue
also,
ich mich.
Haben wir jetzt gerade über McLaren geredet, ja. Ja, gucken wir mal. Es gibt Rennen, es gibt Fahrer, es gibt Momente, die sind besonders und werden in die Formel-1-Geschichte eingehen und tatsächlich, wer weiß, wozu dieser Sieg von Charles Leclerc noch führen wird. Und es sind auch Siege, glaube ich, die einem Fahrer wie ihm hochsensibel, was mir bei ihm immer gefallen hat, in den allermeisten Fällen, auch wenn ich mir manchmal wünsche, dass er natürlich ein bisschen mehr Kante zeigt und wegen meiner auch gerne das Team auch mal anzählt. Also es muss nicht immer der Fahrer alles auf sich beziehen und alles auf sich nehmen, aber diese Fehleranalysen, die er bei sich auch immer macht und versucht dann eher das alles bei sich zu sehen, das ist auch eine beeindruckende Tugend irgendwie und kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Und wenn er jetzt es hinbekommt, jetzt die letzten Rennen der Saison konstant durchzuziehen, dabei zu bleiben, dran zu bleiben, vielleicht sogar nochmal ein Rennen zu gewinnen, ja, das wäre, glaube ich, das Beste, was ihm passieren könnte. Weil, wie gesagt, viele Ferrari-Fans, Ferrari selber, er selber sicher auch, hat nach dem großen Preis von Monaco gedacht, oh ja, jetzt platzt der Knoten. Jetzt kommt der Moment. Und vielleicht ist das, was Fred Vasseur da sagte damals, dass man einen Charles Leclerc vor dem Monaco-Sieg sieht und einen Charles Leclerc nach dem Monaco-Sieg, also im Sinne von der Knoten ist geplatzt. Vielleicht ist das Monza. Vielleicht ist das tatsächlich Monza. Weil manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl auch, dieser Boxenfunk danach, der spricht ja perfekt Italienisch. Der ist ja, also die Italiener nehmen den als Italiener wahr. Die nehmen den ja nicht als Monegassen wahr. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er nimmt sich selber als Italiener eher wahr, obwohl er schon stolzer Monegasse ist. Aber vielleicht ist es dieser besondere Ort Monza, wo ja auch Michael Schumacher diese großen Ferrari-Erfolge hatte, die immer was Besonderes waren, die waren anders. Deutschland war immer gut, ja, hat in Deutschland gewonnen, toll. Aber wenn er Monza gewonnen hat, boah, das war anders, das war besonders so. Und vielleicht ist es mit Charles Leclerc genauso. Und wir erleben jetzt den platzenden Knoten. Und dann kommen hoffentlich für ihn natürlich noch viel, viel mehr Siege zu diesen 7 dazu. Und auch mal wieder aus einer Pole-Position vielleicht mal einen Sieg zu holen. Ja, das ist etwas, was echt Auftrieb geben kann, glaube ich.
Ja, absolut. Ich glaube halt, da Bei dem einen Punkt bin ich noch sehr kritisch. Der hat ja auch im Endeffekt nichts mit Charles Leclerc zu tun, sondern fällt öfter zu seinem Leidwesen eher. Die Sache ist halt, Ferrari muss es irgendwo auch auf die Strecke kriegen, ihm das Auto dafür zu geben. Ich würde jetzt auch sagen, nach Monaco hat Charles Leclerc schon in den meisten Rennen das Maximum rausgeholt, aber mehr hat das Auto nicht hergegeben. Ich glaube aber eben, mit einem Fred Vasseur und so wie sich das Team jetzt aufstellt, ist die Chance, dass Ferrari jetzt mal wirklich ein Weltmeisterauto baut, zumindest so groß wie nie. Sie scheinen selbstsicherer zu sein als vorher. Man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie zwar immer stolz und mit stolz geschwellter Brust vorangegangen sind, aber immer so eine Unsicherheit war. Und ich finde, Vasseur macht das momentan sehr gut und ist da auf einem guten Weg. Sie müssen ihm aber auch das Auto geben, weil ein Charles Leclerc kann Wunder bewirken mit dem Ferrari, kann das Maximum rausholen an guten Tagen. Aber das Maximum bestimmt am Ende irgendwo, und da sind wir halt immer bei dem Punkt, Weltmeister wird der Fahrer im besten Auto. Das hat die Geschichte meistens gezeigt. Am Ende braucht er eben das Arbeitsgerät, was ihn dann auch die Siege beschaffen kann. Jetzt am Sonntag standen die Sterne für ihn gut. Alles hat gepasst. Er hat das Maximum rausgeholt. Das Auto lag gut. Aber natürlich muss es jetzt auch, und da erinnere ich mich auch so ein bisschen an sein Post-Race-Interview. Da hat Nico Rosberg natürlich gefragt, überspitzt gesagt, ob er jetzt die Weltmeisterschaft nochmal angreift mit dem Ferrari-Update. Und er klang sehr verhalten. Jetzt weiß man aber auch, dass Charles Leclerc keiner dieser großen Euphoriemacher ist, der jetzt natürlich hinstellt und sagt, so, ab jetzt werden wir hier wieder Bäume einreißen. Aber er klang noch sehr verhalten. Und da bin ich gespannt drauf, wie sich auch Ferrari entwickelt und was man dann auf 2025 für ein Auto hinstellt. Denn ich glaube, mit Charles Leclerc und Hamilton hat man die Fahrer, die die WM beide definitiv um die WM kämpfen können. Aber in den letzten Jahren hat es für mein Dafürhalten bei Ferrari immer an der roten Göttin gehapert.
Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr sein wird. Erstmal für den Moment können wir festhalten, Charles Leclerc gewinnt in Monza und wird zu Recht gefeiert. Und das wollten wir natürlich in diesem Podcast auch machen. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause. Und dann sprechen wir über die beiden Debütanten an diesem Rennwochenende. Einer, der sein Grand Prix-Debüt gegeben hat für Williams, Franco Colapinto. Und der andere, der sein Trainingsdebüt gegeben hat für Mercedes und nächstes Jahr auch dort fahren wird. Das wurde nämlich auch bekannt gegeben an diesem Wochenende. Kimi Antonelli. Ja, der hat sein Auto aber direkt mal eingemauert. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nochmal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit dem Rückblick auf den großen Preis von Italien. Und an diesem Rennwochenende haben gleich zwei Fahrer ihr Debüt gegeben. Wir beginnen mit Franco Colapinto, der Logan Sargeant ersetzt. Ja, letzte Woche haben wir darüber geredet, wie geht's weiter mit Logan Sargeant? Nicht mehr in der Formel 1. Das ist klar. Denn nach dem heftigen Crash in Sandford war das Maß voll für James Fowles und er hat gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter, Logan Sargeant ist raus. Und dann war die Frage, wer wird ihn ersetzen? Und am Ende war wohl eine dieser Entscheidungen zwischen dem eigenen Junior, Franco Colapinto, und natürlich auch Mick Schumacher, der ja Mercedes-Ersatzfahrer ist und wo ich mich ja letzte Woche dann doch sehr deutlich für ausgesprochen habe, dass man ihm nochmal eine Chance geben könnte, nochmal für eben diese letzten 9 Saisonrennen. Man hat sich am Ende dafür entschieden, Franco Colapinto zu nehmen und James Fowles hat ja die deutschen Fans nochmal richtig aufgewiegelt am Wochenende, Dennis, weil er hat gesagt, dass Mick Schumacher ja nicht besonders ist, ja, und man auf die Zukunft setzen möchte und nicht in die Vergangenheit investieren möchte. Und das hat natürlich einige so ein bisschen, falsch berührt, ja, ein bisschen irritiert vielleicht auch. Warum sagt der, dass Mick nichts Besonderes ist? Ja, wurde auch aufgegriffen von allerhand Medien, hat sich dann ja auch bei Sky Deutschland und eigentlich überall, wo ein Mikrofon war, dafür entschuldigt, dass er das so nicht gemeint hat, dass Mick Schumacher gut ist und dass Mick Schumacher ja auch zu Recht Reserve- und Entwicklungsfahrer bei Mercedes ist und dass es ja auch eine Auszeichnung ist. Jetzt liest man sogar, dass Corinna Schumacher, Micks Mutter, ihn irgendwie dort im Paddock zur Rede gestellt haben soll und was das denn soll, dass er das sagt, dass ihr Sohn nichts Besonderes ist und sowas und die Nerven liegen blank. Wir haben auch Fotos gesehen auf dem Mercedes-Dach, wie Ralf Schumacher, Sabine Kehm, Corinna Schumacher und Mick Schumacher wirklich emotional miteinander reden. Also bei Mick siehst du wirklich die Verzweiflung, weil das war's, das ist vorbei. Der wird nie mehr Formel 1 fahren wahrscheinlich. Außer es geschieht jetzt das Wunder von Kerpen, ja. Aber davon gehen wir nicht aus. Weil bei Sauber wird er auch nicht fahren. Das Ding für Mick Schumacher ist durch. Das hat dieses Wochenende aber nochmal echt Feuer gegeben, auch durch dieses Interview von James Fowles, ne?
Ja, das war jetzt natürlich innerhalb von kurzer Zeit im Endeffekt der zweite Genickschlag für Mick. Wir hatten vor einigen Tagen ja noch immer die Möglichkeit, dass er bei Alpine unterkommt. Da hat man sich dann für Jack Doohan entschieden, was ja auch schon für Aufschrei gesorgt hat. Ich habe da, gerade wenn es ums Thema Alpine geht, sehr sorgfältig auch so ein bisschen die Reaktionen im Internet mir durchgelesen. Und ja, da war schon viel Enttäuschung bei den Mick Schumacher-Fans verständlicherweise dabei. Ja, und dann wurde dieses Williams-Cockpit vakant. 9 Rennen, im Endeffekt eine Möglichkeit, sich da zu zeigen. Und da muss man sagen, wenn man die reinen Fakten sieht, war Mick für mich auch einer der logischsten Kandidaten. Er hatte Formel-1-Erfahrung, er hätte sicher relativ schnell helfen können. Und dann das, womit ich null gerechnet habe, Colapinto. War im ersten Schritt natürlich ein gewagter Move, weil keinerlei Formel-1-Erfahrung, Rookie, aber natürlich aus dem eigenen Junior-Programm, was ja natürlich auch dann doch wieder auch ein Stück weit das Ganze erklärt. Ja, jetzt ist es für Mick Schumacher definitiv ein ganz harter Schlag. Jetzt wäre in der Theorie noch das Audi-Cockpit vakant, aber auch da geistert sein Name ja eher nur als Nebensatz herum, statt als Hauptsatz. Und diese Aussage von James Vowles, die klingt natürlich im ersten Moment hart. Ich als jemand, der da relativ neutral immer bei dem Thema Mick Schumacher sein kann, weil ich da nicht so viel emotionale Rührung zu habe, verstehe die Aussage auch nicht als böse und auch nicht als gegen Mick Schumacher. Aber es ist einfach so, Mick Schumacher ist keiner derjenigen, die in ein Auto gestiegen sind, in die Formel 1 gekommen sind und eben und diese unglaublichen, unfassbaren Dinge damit geleistet haben. Wir haben jetzt gerade ein ganzes Take lang über Charles Leclerc geredet. Der hat damals im Sauber seinerzeit schon richtig gute Dinge abgeliefert. Ein Oscar Piastri, der auch sofort reinkam. Und bei Mick war es nun mal so, dass er in der Vergangenheit sicher auch sein Speed hatte, aber eben nie das beweisen konnte. Und dass ein Teamchef da eben vielleicht dann auch sagt, das ist für mich nicht genug, wenn jemand eben im zweiten Jahr dann gegen Magnussen nicht gewinnt, der im darauffolgenden Jahr von Nico Hülkenberg mehr oder weniger im Regen stehen gelassen wird. Das kann ich dann verstehen. Die Aussage ist jetzt natürlich für viele, weil es ein emotionales Thema ist, gerade in Deutschland sehr hart. Und man sieht ja anscheinend auch, du hast es gerade gesagt, dass die Familie Schumacher das auch sehr hart aufgenommen hat. Ich muss aber sagen, neutral gesehen ist es eine Aussage, mit der ich leben kann und die ich jetzt auch nicht als verwerflich finde, weil Mick Schumacher ist eben ein super Rennfahrer und gefällt mir in der WEC auch sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich begeistert von dem, was er da abgeliefert hat. Aber am Ende war er in der Formel 1 eben keiner dieser strahlenden Sterne. Und das muss man auch dann ganz ehrlich einfach mal sagen können. Das finde ich, ist vielleicht auch so ein Punkt, auch wenn man immer wieder fragen muss, wie groß ist jetzt der Einfluss der deutschen Medienlandschaft. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch solche Themen Mick Schumacher nicht helfen, wenn man eben sich jedes Mal dann vor der deutschen Presse erklären muss, warum wurde Mick Schumacher nicht angerufen, bevor man Jack Doohan ins Cockpit gesetzt hat. Warum nimmt man jetzt Colapinto? Warum haben sie gesagt, Mick Schumacher ist nicht der nächste Weltmeister? Ich weiß nicht, wie groß der Einfluss letztendlich wirklich dann auf die Teamchefs ist, aber ich glaube zumindest nicht, dass es Mick Schumacher hilft, eben immer diese Politik zu fahren, quasi gefühlt erzwingen zu wollen, dass Mick Schumacher in den Sitz bekommt. Auch in Interviews, ich habe jetzt ein Interview gesehen mit Mattia Binotto, wo natürlich auch gefragt wird, wie sieht es mit Mick Schumacher aus? Ja, und das Thema hat dann einfach einen langen Bart. Am Ende sollte die Leistung immer sprechen und ich glaube, dass Mick Schumacher schon gute Leistung bringt, gerade jetzt in der WEC. Aber man muss einfach auch akzeptieren, wenn es eben andere gibt, junge Fahrer vielleicht aus den Nachwuchsserien oder eben dann auch einen gestandenen Fahrer, wie zum Beispiel Valtteri Bottas, der ja da noch in der Verlosung ist fürs Audi-Cockpit, dann muss man das auch einfach akzeptieren und nicht jedes Mal anzweifeln, ob der Teamchef im Endeffekt noch bei Sinnen ist. So kommt es einem ja manchmal vor, dass es ja dargestellt wird, als ob jeder, der sich nicht für Mick Schumacher entscheidet, keine Ahnung von der Formel 1 hat. Und das finde ich ein bisschen gefährlich und ich glaube auch, dass es vielleicht viele Leute dann irgendwann die jetzt nicht wirklich nur für Mick Schumacher sind, vielleicht auch irgendwann ein bisschen abnervt, eben immer diese gezwungene Berichterstattung zu bekommen zu dem Thema. Das wäre so mein Gedankengang dazu.
Ja, der Stern, der auf jeden Fall aufging an diesem Wochenende, ist dann der von Franco Colapinto, der erste Argentinier seit Gaston Massacane, dem großen Preis von San Marino 2001 in Imola. Da hatte Massacane seinen letzten Auftritt und jetzt eben 2024 Franco Colapinto. Williams Junior kam aus der Formel 2, da hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen, muss man ehrlich sein, aber hat hin und wieder mal sein Talent aufblitzen lassen. Bringt auch eine Mitgift mit, was natürlich auch hilfreich ist. Ja, also ist jetzt kein klassischer Paydriver, das darf man nicht falsch verstehen, aber es hilft natürlich, wenn du so ein paar Sponsoren im Nacken hast, die dann auch ein bisschen das Konto aufbessern des Teams. Er bekommt jetzt seine Chance für die letzten 9 Saisonrennen und hat im ersten freien Training auch das Kies geküsst. Ja, also hat auch da, ähnlich wie Kimi Antonelli, über den wir gleich sprechen, nicht den Einschlag gehabt, aber war auf jeden Fall mal ein bisschen außerhalb unterwegs. Dann natürlich die erste Reifeprüfung, die Qualifikation. Da ist er 18. geworden, ist in Q1 ausgeschieden, während sein Teamkollege Alex Albon es in Q3 geschafft hat und 9. geworden ist. Und dann im Rennen, muss man sagen, Dennis, also schwieriger Grand Prix, weil eben so viel Unbekanntes für ihn, gleichzeitig für alle unbekannt, dieser neue Asphalt, welchen Einfluss hat das auf die Reifen, also es war schon eine kleine Reifenschlacht, Strategieschlacht, hatte einen richtig guten Start, hat das super gemacht und dann ein mehr als solides Rennen gefahren, ist am Ende 12. geworden, hat natürlich nicht für die Punkte gereicht, Alex Albon ist 9. geworden, aber Colapinto hat Fahrer hinter sich gelassen, wie Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, das sind alles Grand Prix-Sieger, die hinter ihm sind. Also finde ich, als Einstieg in Monza, das muss man natürlich immer mit einem kleinen Sternchen sehen, es ist halt erstmal nur Monza, ja, da kommt jetzt als nächstes Aserbaidschan, ist nicht die einfachste Strecke im Kalender, dann wird es richtig tricky in Singapur. Also dass diese beiden Rennen, da werden wir dann schon ein bisschen mehr davon sehen, welche Formel-1-Tauglichkeit, um es jetzt mal so groß auszudrücken, Franco Colapinto hat. Aber für den ersten Einsatz, muss man wirklich sagen, top gemacht.
Chapeau auch da von meiner Seite, ja. Hat im Quali ja auch noch einen kleinen Kiesbett-Kuss gehabt. Ich glaube, in der zweiten Lesmo war es. Was ihn dann vielleicht auch eine bessere Qualifikationsplatzierung dann gekostet hat. Aber eben das, er hat von Anfang an riskiert. Ja, er ist im Endeffekt zweimal irgendwo, einmal richtig und einmal eben mit dem Hinterreifen im Kies gewesen. Aber er hat alles gegeben. Er hat sich ans Limit rangetastet und wie du schon sagst, er hat im Rennen einige namhafte Fahrer hinter sich gelassen, hat das super gemacht. War natürlich, ja, zumindest in meiner Wahrnehmung auch ein bisschen abseits der Kameras, weil natürlich diese Duelle vorne ein bisschen spannender waren, aber hat ein grundsolides Debüt abgeliefert. Und ja, den Punkt gehe ich bei dir mit. Das ist in Anführungszeichen nur Monza. Das ist natürlich eine der dankbareren Strecken für ein Debüt, aber auch unter schon erschwerten Umständen. Wir haben es gerade gesagt, neuer Asphalt, neue Curbs. Und da hat er sich wirklich famos geschlagen. Die Sachen, die auch du angesprochen hast, die vielleicht auch seinen Eintritt da ins Team begünstigt haben, eben die Mitgift und dass er eben im Juniorprogramm ist, für mich aber absolut, absolut okay. Also ich würde da jetzt auch nicht diese Paydriver-Diskussion aufmachen, weil am Ende des Tages ist er der Junior, den Williams nun mal dafür ausgebildet hat, dass er da ist. Es ist natürlich so, dass er auch weiß, dass er nächstes Jahr eben diesen Sitz nicht haben wird. Ne? Von daher, es sind 9 Rennen, in denen er sich zeigen kann, vielleicht für andere Sachen empfehlen kann. Und ich fand das gut. Ich bin gespannt. Mit Aserbaidschan und Singapur warten jetzt sicher 2 Strecken, die anspruchsvoll sind, die sicher jetzt für einen Formel-1-Debütanten nicht gerade die beste Wahl sind für den Einstieg. Aber das werden die Strecken sein, wo er sich dann auch nochmal messen kann und wo wir dann auch sehen können. Und ich glaube, dass man jetzt schon zumindest in Monza sagen kann, mit Platz 12, ob Logan Sargeant den eingefahren hätte, würde ich in Frage stellen.
Ja, ich auch. Also das ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Logan Sargeant. Ja, und ich bin gespannt, wie Franco Colapinto das weitermacht. Gespannt waren wir auch alle darauf, wie... Obwohl, noch eine Sache zu Franco Colapinto, die mir aufgefallen ist, auch in den Medienrunden, der ist wirklich angenehm reflektiert. Ist ja noch sehr jung, muss man sagen, aber hat wirklich eine gute Sicht auf die Dinge. Das fand ich sehr gut. Es gefällt mir. Ich mag das, wenn es auch mal so ein bisschen dann humoriger wird, aber also so Aufmerksamkeit. Er hat Aufmerksamkeit für das Leben um sich herum und das gefällt mir gut. Und auch im Rennen fand ich ihn dann echt, von dem, was man gesehen hat, und es war nicht viel tatsächlich, fand ich das sehr unauffällig. Und ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich. Unauffällig. Sei unauffällig in deinem Debüt. Dann bist du Zwölfter, dann gucken die Leute, oh, krass, gut. Also hat er jetzt keinen Erfolg gehabt wie Nyck de Vries, ja, wo wir alle vorschnell gesagt haben, boah, krass, der muss in die Formel 1. Im Nachhinein muss man sagen, das mit Nyck de Vries, das war ein Fehler. Ja. Rest in peace, Christoph Daum.
Ja,
rest in peace. Aber insgesamt Top-Einstand von ihm. 2025 wird Kimi Antonelli neben George Russell im Mercedes sitzen. Das hat man am Samstag bekannt gegeben. Die Spatzen haben das ja schon von den Dächern gepfiffen, dass das passieren wird. Man hat sich entschieden, Kimi zu nehmen. Toto Wolff hat auch gesagt, dass das schon sehr schnell der Fall war, dass man sich für Kimi, als er sich für Kimi entschieden hat, als Lewis Hamilton seine Kündigung eingereicht hatte. Und jetzt ist es eben offiziell und seitdem er 18 geworden ist, darf er jetzt auch dann offiziell mit seiner Superlizenz in der Formel 1 fahren, hat das am Freitag gemacht. Ja, und hat sich dann leider in der Parabolica denselben Ausgang genommen wie Bernd Mailänder am Donnerstag beim Highspeed-Test, nämlich in den Reifenstapel rein. Ich habe viel Unterschiedliches gelesen dazu auf Social Media, auch in unseren Gruppen. Und ja, da würde mich jetzt zu Beginn erstmal deine Meinung interessieren. So, wie hast du diese Situation da am Freitag wahrgenommen?
Ja, ich hatte so ein bisschen dieses bekannte Lied in den Ohren, so wie ich gekommen bin, wie ein Komet. Das war eine Erscheinung, muss ich sagen. Also er war ja nur kurz auf der Strecke, hat da, und ich habe mir hinterher auch ein paar Onboards angeguckt, wo du wirklich gesehen hast, dass der von Anfang an schon das Limit des Mercedes sich ausgelotet hat. Und hat ja auch da zu dem Zeitpunkt die Bestzeiten gesetzt und war in den Sektoren auch immer sehr gut dabei. Dann passiert nun mal das, was, muss man eigentlich auch sagen, was eigentlich nicht passieren darf. Er zerschmettert im Endeffekt George Russell das Auto. Ja, aber irgendwie hatte es was. Und ich will mich auch nicht immer von so Euphorie angreifen lassen. Und Toto Wolff hat das ja sehr schnell, sehr gut gemacht, indem er eben genau das gemacht hat. Er hat die Medien darauf gelenkt, wie gut das war, bevor er gecrashed ist, damit man so ein bisschen von diesem Crash wegkommt. Und ich glaube auch, und eine Sache, die mich persönlich auch sehr, wie soll ich sagen, mir auch so ein bisschen die Sicherheit gegeben hat, dass das, was Toto Wolff da gesagt hat, auch wirklich stimmen wird, ist auch, als ich dann gelesen habe, dass Christian Nimmervoll das genauso gesehen hat, dass er sagte, da ist was hinter und da scheint wirklich was zu kommen. Also er muss natürlich noch lernen und das war im Endeffekt bei aller Lobhudelei jetzt für ihn natürlich ein denkbar ungünstiger Start, weil am Ende hat er das Ding nach ein paar Minuten in der Wand versenkt, hat George Russell noch Trainingszeit gekostet, das muss man ja auch sehen, aber was ich erstens stark fand, dass man ihn relativ schnell danach dann confirmed hat, damit man auch eben vielleicht die aufkommenden Diskussionen, die natürlich dann irgendwo immer mit entstehen, direkt im Keim erstickt hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin, ja, seit Oscar, also bei Oscar Piastri war ich nicht so extrem gespannt darauf, wie ich es bei Kimi Antonelli bin, muss ich sagen. Der geht ja halt mit so viel Vorschusslorbeeren da rein und steigt ja auch wirklich direkt in ein Top-Auto. Ich weiß nicht, wann hatten wir wirklich den letzten Rookie, der, ja, Oscar Piastri jetzt in McLaren, aber war da schon abzusehen, dass es ein Top-Auto wird? Vielleicht mittelfristig, aber der wirklich in ein richtig, richtig gutes Cockpit kommt und ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Wirklich sehr gespannt. Und mit George Russell hat er halt gleich einen riesen Benchmark und der wird sicher froh sein, dass Antonelli jetzt demnächst sein eigenes Auto hat, um es im Training kaputt zu fahren.
Stimmt. ich muss wirklich sagen, ich fand den Mut bei diesem ersten Auftritt von Antonelli sehr beeindruckend, weil klar, du kannst da reinkommen mit 18 frisch und sagen, okay, komm, mache ich jetzt hier lockere Runden, versuche das irgendwie durchzubekommen, nichts kaputt zu machen. Nee, da kommen weiche Reifen drauf, da wird Gas gegeben, da wird sich rangetastet. Ja, und dann fliegst du halt ab. Aber das Tempo, diese rohe Geschwindigkeit, die er gezeigt hat, Das ist ja beeindruckend. Das ist ja beeindruckend gewesen. Ja, jetzt kann man natürlich vortrefflich darüber diskutieren. Ja, aber er hat direkt Schrott produziert. Aber was macht ihn da besser als dann, da habe ich auch wieder gelesen, Mick Schumacher oder Logan Sargent oder all die, die das auch geschafft haben.
Ganz dünnes Eis, mein Freund.
Ich bin der Meinung, dass Kimi Antonelli auch eines dieser Generational Talents ist. Und das auch zeigen wird in der Formel 1. Die Platzierung in der Formel 2 hat nichts, also wirklich keine Bewandtnis dafür, wie der Mann sich in der Formel 1 schlagen wird. Und da hinzukommen und zu sagen, nee, komm, ich probiere das jetzt hier aus. Also ich mache das jetzt und klar, dann ist das Risiko immer, dass du abfliegst. Aber wenn er seine Runde durchbekommt, ja bitte, dann ist das eine herausragende Zeit. Ja. Und das ist immer was, das ist ja die andere Seite dieser Medaille. Welche Rundenzeit der hätte haben können damit? Mit 18, zum ersten Mal im Auto, gutes Auto, da hätte man aufgeschaut.
Ja, und ich glaube ihm sogar, bei ihm, dass er mit dem Mindset in dieses Training gegangen ist, ich will hier heute Erster werden. Also der hat, wie du schon sagst, der hat es komplett drauf ankommen lassen, hat sofort sich da reinbegeben und alles gegeben. Und das ist eben was mir sehr viel Respekt abbringt, wo ich sage, das muss man erstmal mit, wir reden jetzt von jemandem, der ist 18. Wenn ich überlege, wie ich mit 18 war, da schon wirklich so fokussiert ranzugehen, zu wissen, was man will, das ist einfach eine Sache, die zeigt, dass da was Großes auf uns zukommen kann. Und ich hätte ihm auch wirklich zugetraut, am Ende da in einem Zeitentableau ganz schön weit oben zu stehen. Und das hätte mich auch gefreut. Ich hoffe nur, dass er sich eben jetzt nicht entmutigen lässt von dieser Geschichte. Wenn er nochmal einen Trainingseinsatz bekommt, dass er eben wieder genau mit diesem Mindset da reingeht und versucht, alles in Grund und Boden zu fahren und am Ende eben das, was jeder Rennfahrer will, ob es jetzt freies Training ist oder Qualifikation oder Rennen, am Ende irgendwo auf Platz 1 zu stehen.
Ja, und das ist natürlich in der Situation, von der wir vorhin gesprochen haben, dass Mercedes noch was im Köcher hat und dass die ja weiterentwickeln für 2025, ja eine krasse Ausgangslage, ja. Da sitzt er neben George Russell und auch ein George Russell wird natürlich genau gucken, wie sich Kimi Antonelli da präsentiert. Weil, ja, wir gingen alle davon aus, dass George Russell der Thronfolger von Lewis Hamilton ist, aber Kimi Antonelli soll sowas sein wie der Max Verstappen von Mercedes. Ja, das Wunderkind, was da hinkommt. Und wenn sich das natürlich bewahrheitet, dann uiuiuiui, bin ich mal gespannt, wie viel Gentleman George Russell da noch ist. Und wie schnell das vielleicht auch in eine andere Richtung geht. Also da kriegt George Russell, und da muss man auch schauen, das klingt jetzt auch krass, ne? Aber der hat ja mit Lewis Hamilton nie einen Konkurrenten gehabt. Also klingt jetzt irgendwie komisch, ja? Siebenfacher Weltmeister. Aber der war ja durch. Also der ist ja das, erstmal muss er irgendwie versuchen, da, oder zumindest sagt man das nach außen, das Setup irgendwie mitzuverändern oder das Auto mitzuverändern. Da konnte Russell frei auffahren. Und dann hatte Hamilton auch einfach irgendwann keinen Bock mehr auf Mercedes, glaube ich. Ja. Wie wäre es mit einem richtig motivierten Lewis Hamilton gewesen? Werden wir nie wissen. Aber wenn da so ein Young Gun jetzt kommt, ja, und sagt, okay, da werde ich jetzt mal meine Duftmarke setzen. Dann bin ich mal gespannt, ob da auf Dauer Platz für die beiden bei Mercedes ist. Weil wenn das sich jetzt so bewahrheitet, was ja alle ja vielleicht so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen mit Il Predestinato, dann halt auf Mercedes gemünzt, dann könnte das für Russell eine ganz schön spannende Angelegenheit werden ab nächstem Jahr. Von der er vielleicht noch gar nicht so von ausgeht.
Absolut. Und wenn wir jetzt mal noch mal ganz kurz einen größeren Bogen machen, die Konstellation haben wir jetzt in mehreren Teams nächstes Jahr, ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, Piastri, Norris, auch Hamilton, Leclerc, sehe ich Potenzial, dass die eben auf einem Level fahren können und es dann irgendwann mal zum Duell wird. Und eben George Russell, der, sagen wir es wie es ist, der eigentlich nur verlieren kann. Wenn er Antonelli nächstes Jahr schlägt, wird jeder sagen, ja gut, Antonelli war ein Rookie, muss er machen. Da wird ihm keiner großartig Blumen für pflücken. Wenn er aber nächstes Jahr in die Bredouille gerät und Antonelli vielleicht wirklich so schnell auf Speed ist, dass er ihm schon in der Saison gefährlich wird, dann sieht das einfach für Russell nicht gut aus. Also da glaube ich auch, wie du, der wird Antonelli mit Adleraugen beobachten.
Wir werden das auch tun. Und auch hier bei Starting Grid weiterhin natürlich dann noch über Kimi Antonelli sprechen. Bin mal gespannt, ob wir den dann dieses Jahr, ist da schon irgendwas bestätigt, nochmal im Auto sehen werden? Muss ja eigentlich, ne? Für Hamilton? Oder ist Westi für Hamilton gefahren?
Ich meine, es war doch Westi, ne? Also ich muss sagen, bei diesen...
Gut, ich kann mir vorstellen, dass sie es trotzdem machen werden.
Ja, es würde ja definitiv Sinn machen, ne?
So also, Mexiko oder Abu Dhabi, ja? Also auch im ersten freien Training nochmal fahren lassen für Hamilton, glaube ich, können wir vorstellen.
Ja, definitiv. Also ich denke, klar, sie werden jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Fokus noch auf die Entwicklung setzen, wo sie vielleicht sagen, macht Sinn, dass beide Fahrer drin sitzen. Aber ich sag mal so, es wäre ja im Endeffekt die logischste Variante jetzt Antonelli, so viel Zeit wie irgend möglich einfach einzuräumen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann machen wir was wir länger nicht mehr gemacht haben, nämlich in den Kessel Buntes greifen und wir schauen auf unsere Tippspiele und Fantasy-Spiele, wie da denn die aktuelle Tabelle aussieht. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Kessel Buntes. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, Dennis, und wir beginnen tatsächlich mit Alpine. Ja, nicht leistungstechnisch an diesem Wochenende, weil am Ende war es Platz 14 und 15 für die Herren Ocon und Gasly. Aber ganz witzig, was da im Hintergrund wo so los ist aktuell mal wieder. Also eins muss man ja sagen, die Prominentendichte ist, glaube ich, am größten bei Alpine mittlerweile. Also da gibt sich ja jeder die Klinke in die Hand, wahrscheinlich alle Investoren am Ende des Tages. Aber eine wichtige Person ist natürlich Flavio Briatore. Also, und was plant dieser Mann, was plant Alpine generell? Es waren ja auch Mitarbeitende aus dem Motorenwerk in Virida um die 100, die protestiert haben und die natürlich... Ja, Aufklärung wollen. Was plant Luca de Meo für das Motorenwerk in Viry-Châtillon? Plant er wirklich das Abschalten oder gibt es da eine Möglichkeit? Es wird von Streik gesprochen, der ansteht. Also das sind natürlich für den Renault-Konzern ganz, ganz schlimme Schlagzeilen und man muss ja echt schon großen Respekt zollen an die Mitarbeitenden, die dort auf eigene Kosten hingefahren sind, auf die teuren Tribünen, um natürlich die größtmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und unsere Kollegen vor Ort vom Motorsport Network haben auch mit denen gesprochen und ja, das ist schon krass. Also die Verzweiflung ist groß bei den Menschen und da hoffe ich einfach, oder ich denke, da spreche ich auch für dich, da hoffen wir einfach auf eine bestmögliche Lösung für die, dass das da vielleicht sogar weitergehen kann. Ja, und dann hat Nico Rosberg in irgendeinem freien Training einfach mal eine Bombe platzen lassen, dass er da in seinem Mailpostfach ein Secondary, also eine Zweitoption sozusagen hatte, Alpine zu kaufen.
Oh ja. Ja, also er hat, ich glaube, mit Karun Chantok war es, wenn ich mich nicht ganz vertue, da hat er erwähnt, dass er eben diese Mail hatte, weil es ja darum ging, dass Flavio Briatore sagte, Alpine ist nicht verkäuflich und Luca de Meo will das Team nicht verkaufen. Dann hat er so im Nebensatz diese Bombe platzen lassen und ja, ich muss dazu sagen, ich bin froh, dass Nico Rosberg dieses Angebot nicht angenommen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, Nico Rosberg ist jetzt nicht so derjenige, mit dem ich groß sympathiere. Und ich habe mich auch dazu hinreißen lassen, zu sagen, wenn Nico Rosberg sich eingekauft hätte, hätte ich mein Merch und mein Renault verkauft. aber ja, es ist natürlich, ich weiß nicht, wie ich die Zeichen deuten soll. Wir haben, ich glaube, unter dem letzten Formel 1.de Live-Video gestern kam die Diskussion auch so ein bisschen auf. Man muss ja auch sehen, Mercedes hält auch nur 33% dieses Formel-1-Teams. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt etwas ist, was komplett konträr zu dem geht, was Flavio Briatore und Luca de Meo da sagen. Also ich glaube, es ist noch Platz für ein paar Anteilseigner, für ein paar Prominente natürlich, weil man möchte ja beim jährlichen Festbankett auch das Who is Who der Sport- und Medienwelt dann in Enstone sitzen haben und da ist man auf einem guten Weg, glaube ich.
Wann investieren wir?
Das ist die Frage, ab wie viel darf man? Also ein paar Euro an der Seite hätte ich vielleicht.
Also nicht 2,50 Euro pro Person reicht. würde ich sagen.
Dann bin ich dabei. Also, ne? Flavio, wenn du das hörst.
Schick uns mal eine Mail.
Text me.
Kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Mach mal ganz diskret.
Aber dann möchte ich auch, dass wir ganz großspurig dann auch im Paddock auftauchen, so wie die ganzen Schauspieler und Footballspieler, denen das Alpine-Team gehört, die ich leider gar nicht so alle immer im Namen kenne, muss ich dazu sagen.
Ja, ich freue mich jetzt schon auf Vegas, ich werde allen die Hand geben.
Jo, du siehst die alle, ne? Ja, ich glaube, in Vegas wird auch wirklich so das Who is Who der Alpine-Investoren dann vor Ort sein, ne?
Da wird aufgetischt. Und so wie ich aussehen werde, werden die mich auch alle erkennen. Dann werden die denken, ich bin einer von denen. Da werden die mir das VIP-Band umhängen. Sag ich dir, wie es ist.
Ich werde dir 20 Euro überweisen, die wir dann in Alpine investieren. Das wäre es mir.
Ich gehe ins Casino, versuche unsere Anteile zu gewinnen.
Das wäre natürlich eine Geschichte gewesen, wo ich mir jetzt nicht so wirklich mit Freude strahlend Nico Rosberg da in Empfang genommen hätte. Liegt aber jetzt auch an mir persönlich. Ich kann mit Nico Rosberg ehrlicherweise nicht ganz so viel anfangen. Ein wichtiges Thema, was du natürlich auch noch erwähnst, tatsächlich die Geschichte in Viery. Man hat protestiert mit, soweit ich weiß, T-Shirts, die man da angezogen hatte und halt eben einen stillen Streik gemacht.
Banner auch, okay.
Ja. Und ja, ein wichtiges Thema. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, für mich ist Renault eben so eine Herzensmarke, weshalb ich mich natürlich sehr, sehr freuen würde, wenn man weiter mit Renault-Aggregaten fahren würde. Sportlich, so ehrlich muss man sein. Dabei muss man aber auch immer fair sagen, man weiß natürlich auch nicht, wie die Umstände sind. Wie viel Geld gibt Renault wirklich aus, um dem Motorenwerk da gute Arbeit zu ermöglichen? Also das soll jetzt auch nicht gegen die Mitarbeiter, die dort arbeiten, gerichtet sein. Für die habe ich auch tiefes Mitgefühl über die aktuelle Situation und würde mich freuen, wenn es da zu einem versöhnlichen und guten Ende kommt. Sportlich war der Renault-Motor seit 2014 ja nicht fähig, Rennen zu gewinnen. Außer eins, aber da ist auch Lewis Hamilton allein auf der Startaufstellung gestanden zwischendurch. Das war jetzt nicht ausschlaggebend. Von daher, ja, sportlich verstehe ich es, dass man bei Renault vielleicht umdenken will. Ich würde es persönlich schöner finden, man investiert einen schönen Betrag, der vielleicht halt durch Nico Rosberg und andere zusammenkommt und hübscht das da auf und lässt da nochmal wirklich das Ganze up-to-date werden. Wäre meine Wunschlösung, wie es am Ende passiert, habe ich aber noch nicht zu sagen, da ich noch kein Investor bin.
Noch.
Vielleicht, Wohnung liegt oft noch.
Vielleicht wird Alpine auch bei Höhle der Löwen angeboten. Oh, da kennt sich Nico Rosberg ja auch aus.
Ich wollte gerade sagen, dann ist er wieder drin. Nee, alles gut. Genau. Macht lieber wieder E-Mails.
Okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Kevin Magnussen. Er hat es endlich geschafft. Endlich hat er die 12 Punkte voll. Ist wie so einer, der wirklich Punkte gesammelt hat in Flensburg bis zum Gehtnichtmehr, weil er wollte unbedingt mal den Führerscheinentzug testen. Interessant natürlich, dass die Situation, um die es ging, ein kleines Tête-à-Tête mit Pierre Gasly, ich glaube, das war die Situation, ne, an der es am Ende hängt. Pierre Gasly selber gesagt hat, nee, das war nichts, das war alles okay, war Racing. Kevin Magnussen hat, gesagt, die Strafen, die vor allem die Punkte, die Strafpunkte, die gegeben werden, ist so willkürlich. Ich paraphrasiere es jetzt wie der VAR-Einsatz, wenn es um Bayer Leverkusen geht.
Kein Kommentar.
ist vorbei. Ja, er hat die 12 Punkte und er wird nächstes Mal in Aserbaidschan nicht fahren dürfen. Er hat jetzt lange dran gearbeitet und hat es jetzt geschafft. Chance für Olli Berman, würde ich mal sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ne? Man muss sagen, und da fand ich auch gestern im Formel-1.de-Livestream die Einschätzung von Christian Nimmervoll ganz richtig. Es ist eben so, er hat die Strafpunkte allesamt wirklich durch irgendwelche Kollisionen oder Harakiri-Manöver, auch wenn sie im Dienste des Teams waren, gesammelt. Von daher kann er sich zumindest nicht beschweren, dass es jetzt so passiert ist. Und die Frage ist jetzt, wer wird es machen? Die Antwort wird, denke ich, obwohl ich will mich in diesem Jahr bei nichts mehr festlegen, Olli Berman sein. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz so bewandert über den aktuellen Punktestand, aber ich glaube, in der Formel 2, weil da fahren die auch gar nicht im nächsten Rennen in Baku, oder doch?
Nee, ich glaube, die sind erst wieder in Austin. Muss ich selber mal gucken. Warte mal, ich schaue es mal eben nach. Das ist Thrilling Entertainment für euch jetzt hier, wie ich das recherchiere. Formel 2 fährt zum nächsten Mal in Baku.
Ja, ach, guck mal, okay.
Ach, aber, guck mal. Aber
wenn ich mal die Gesamtwertung mir öffne von der Formel 2, ja, dann ist er, glaube ich, nicht mehr in Sphären, die da irgendwie gegensprechen. Ne? Also nein.
Das
also,
es geht nicht mehr um Titel. Der fährt ja Formel 1 nächstes Jahr.
Also, ich sag mal, wenn es jetzt vielleicht wirklich um Titel gegangen wäre, ne, dann hätte man sagen können, hör zu, dann hast du was auf dem Briefkopf, was du dann vielleicht verlieren würdest. Aber so ist, denke ich, Oli Bearman die logische Variante. Und hier auch die richtige, meiner Meinung nach.
Würdest du Kevin Magnussen jetzt vor die Tür setzen und sagen, du Kevin, also wenn das jetzt gut läuft, dann werden wir jetzt schon den Tausch machen.
Wer, wenn nicht Haas, kennt sich damit aus, einfach mal Verträge zu brechen und dann also es ist ja die Frage, was am Ende dann, wie die Einigung wäre, wenn man Kevin Magnussen da ausbezahlt, glaube ich schon, dass das gar nicht mal eine blöde Idee wäre, jetzt ohne da wirklich gegen Kevin Magnussen zu sprechen, aber
nee, genau.
Man könnte ihn eben wirklich, man könnte Oli Bearman schon ranführen, man könnte ihm dann noch 8 Rennen, sind es ja jetzt glaube ich noch 8 Rennen geben. Wenn man ihn da vernünftig ausbezahlt, er dann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit hat, sich um seine Zukunft zu bemühen, die wird ja sicher vielleicht auch noch in anderen Rennserien dann stattfinden, ist das, glaube ich, ein Deal, von dem alle profitieren können, weil, sind wir ehrlich, für Kevin Magnussen geht es hier nicht mehr um irgendwelche Punkte oder Podien größtenteils, die er da wahrscheinlich einfahren will, das braucht er auch nicht mehr. Und wenn er eben die entsprechende Entlohnung bekommt und dadurch keinen finanziellen Schaden hat, und darum geht es ja wahrscheinlich im Großen und Ganzen, wäre das, glaube ich, ein gar nicht so blöder Move, oder wie siehst du das?
Nö, also ich bin da eigentlich für. Weil er gibt nichts mehr zu holen für Kevin Magnussen, obwohl er ein gutes Rennen gefahren ist. Jetzt im Monza.
Ja, auf ein Pünktchen noch eingefahren.
Ja, kann man nichts gegen sagen, aber die Zeit ist halt vorbei und ich hätte nichts dagegen, Oli Bearman auch schon jetzt in der Formel 1 zu sehen, muss ich sagen. Also gibt auch noch ein paar Rennen, wo er, glaube ich, nochmal Highlights haben könnte. Und das ist natürlich krass, ne? Erst Saudi-Arabien. Und jetzt Baku dann, das sind schon mal 2 Strecken, wo man mal seine ersten Grand Prix haben kann.
Ja, der weiß gar nicht, wie ein Kiesbett aussieht im Formel-1-Auto.
Richtig, ja. Super. Stimmt. ja, aber es ist noch nicht klar, dass er das macht, aber ich denke, Fred Vasseur wird die Einwilligung schon geben, dass er das machen darf.
Ja.
Wir haben noch gar nicht über Red Bull gesprochen. Gibt doch eigentlich nicht viel zu sagen. Das Team ist weiter auf dem absteigenden Ast. Max Verstappen regt sich tierisch auf. Fand alles scheiße am Wochenende. Ja, und wie geht's mit Daniel Ricciardo weiter? Ist auch so eine Frage, ne? Also, das ist natürlich ein bisschen Slapstick gewesen an der Racing Bulls Box, wie der Mechaniker vorne rechts eigentlich nur sicher gehen wollte, dass er richtig steht, ja, und dann den Flügel angefasst hat. dann nochmal 10 Sekunden stehen durfte. Beide Red Bull Teams tun sich schwer. Also die Racing Bulls sind auch fernab von dem, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Am Ende Ricciardo 12. und Tsunoda 16. Bei Ricciardo, da geht es ja ums Cockpit für 2025. Liam Lawson ist da in den Startlöchern. Die Frage ist nur, für viele, wann wird das bekannt gegeben, dass Liam Lawson dort fahren wird? Und ja, bei Red Bull selbst 7. Max Verstappen, 8. Sergio Perez. Positiv an diesem Wochenende finde ich echt Sergio Perez. Natürlich ist das Ziel nicht gewesen zu sagen, okay, du musst näher Max Verstappen dran sein, dass Verstappen 7. ist und Perez 8. Aber ich finde Perez Pace war an diesem Wochenende verhältnismäßig okay. Und wenn man sonst immer so ein bisschen über ihn meckert und sich lustig macht, an diesem Wochenende finde ich, hat er alles eigentlich ganz solide gemacht.
Ja, also Perez so nah dran an Max Verstappen wie nie, wie die Umstände auch immer sein würden. Aber er hat sein Ding gemacht. Ne? Also da kann man ihn, glaube ich, nicht für kritisieren. Bei den Racing Bulls, es geht nicht wirklich in die Punkteränge für sie. Ne? Man hat eben, so wie ich es verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich das falsch liege, Liam Lawson schon oder mehr oder weniger ja bestätigt für nächstes Jahr.
Genau.
Dann ist für mich die Frage, dann bleibt ja im Endeffekt bei der Vertragskonstellation nur Daniel Ricciardo, für den am Ende dann die Tür geschlossen bleibt.
Das ist richtig.
Und auch da die Frage, was kann Daniel Ricciardo aktuell noch bringen? War das vielleicht im Nachhinein ein Fehler zu sagen, man hat Ricciardo das restliche Jahr noch gegeben, weil man auch da vielleicht einen Liam Lawson und 2025 wird nochmal so ein wichtiges Jahr. Und auch ein Sergio Perez, der wird ja irgendwo immer diese Kritik haben und der wird immer irgendwo auf diesem Tellerrand stehen bei Red Bull. Und wenn man jetzt schon ein halbes Jahr Liam Lawson hätte testen können und das nächstes Jahr vielleicht wirklich nochmal notwendig sein wird, über Sergio Perez nachzudenken, hätte man vielleicht auch jemanden, der da nachfolgen kann. Von daher würde ich im Nachhinein sagen, die Entscheidung an Ricciardo weiterhin festzuhalten im Sommer, kann man zumindest kritisieren, ob es jetzt noch was bringt, das halbe Jahr zu Ende zu fahren. Für ihn, es ist ähnlich wie bei Magnussen. Was soll er noch holen? Was soll er noch holen, außer mal hier und da vielleicht ein Punkt. Und Liam Lawson könnte man eben in die Zukunft investieren. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt mal betrachten, wie viele Rookies jetzt so langsam aber sicher ihren Weg in die Formel 1 finden, ist es doch eigentlich eine interessante Sache, so viel Zeit denen zu ermöglichen und wirklich da auch in die Zukunft zu investieren. Von daher, ja, habe ich so im Nachhinein mit der Entscheidung noch mehr zu kämpfen als mit der von Sergio Perez, muss ich sagen, jetzt mit ein paar Rennen Abstand.
Also würdest du sagen, man könnte Ricciardo auch noch einfach im Laufe der Saison kicken? Zum Beispiel vor dieser letzten Pause. Ja? Und dann sagen, okay, bringt jetzt eh nichts mehr, du hast hier keine Zukunft und Liam Lawson können wir dann direkt ein Cockpit geben.
Würde für meiner Meinung nach zumindest Sinn machen, wenn man jetzt wirklich in die Zukunft arbeiten will. Und wenn man eben sieht, dass bei Daniel Ricciardo, es war jetzt ein 13. Platz hinter Franco Colapinto, hinter einem Rookie in einem eigentlich schlechteren Auto. Es passiert eben nicht das, was man sich von Daniel Ricciardo erhofft hat. Er zeigt diese magischen Momente einfach nicht. Und von daher, ich möchte auch nicht immer jedem sein Cockpit hier wegreden, weil ich auch jemand bin, der sagt, so ein bisschen Loyalität den Fahrern gegenüber und generell Mitarbeitern gegenüber ist auch wichtig. Aber ich würde, sagen wir mal so, ich wäre nicht verwundert und auch nicht zutiefst betrübt, wenn man Liam Lawson noch früher reinholt. Ich habe es ja letzte Mal schon mal gesagt, ich halte sehr, sehr viel von Liam Lawson und würde ihn lieber gestern als heute in der Formel 1 sehen.
Sag niemals nie. Ne? Das ist einer der maßgeblichen Sprüche in der Formel 1. So, und ein Thema noch zum Abschluss, das ist das zweite Sauber-Cockpit. Da hat Mattia Binotto bei den Kollegen von Sky Deutschland ein ausführliches Interview gegeben. Hat über diverse Namen gesprochen. Ja, Mick Schumacher natürlich, kennt ihn aus der Ferrari Academy. Können wir aber, glaube ich, vernachlässigen. Sebastian Vettel wurde auch darauf angesprochen. Ich glaube, das können wir auch vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass Audi das große Ziel hat, jetzt zwei deutsche Fahrer da reinzubringen. Zumal, ja, ich glaube, diese Beziehung zwischen Binotto und Vettel auch so ein bisschen gebrochen ist in dem letzten Jahr von Vettel bei Ferrari. Bleiben zwei wirkliche Kandidaten, Verlängerung von Bottas noch für ein Jahr, um zu gucken, was es für 26 auf dem Markt, Bottas möchte aber mehr, so man verstehen kann. Und dann hat sich Gabriel Bortoleto an diesem Wochenende in der Formel 2 ganz schnell in den Fokus gefahren. Letzter gewesen, erster geworden im Hauptrennen. Beeindruckende Leistung, ist ja aktuell noch McLaren Junior, gilt aber als ein großer Wunschkandidat von Sauber. Frage ist jetzt allerdings, ist noch ein Robert Schwarzmann zu haben, ja, also der ja auch der Testfahrt gemacht hat, FP1 letztens noch, der ja auch bekannt ist bei Binotto. Also ja, vielleicht ist das der dritte Kandidat im Bunde. Findest du, dass sich Bortoleto an diesem Wochenende das Formel-1-Cockpit theoretisch erfahren hätte, wenn man jetzt sagt, okay, komm, auch da gibt man dann dem Nachwuchs eine Chance?
Also ich habe mir das Rennen tatsächlich angeguckt, im Nachhinein, also im Real-Life. Ehrlicherweise, er hatte natürlich auch Safety-Car-Glück, das muss man ganz klar sagen. Er hat da, das hat alles in seine Karten gespielt, er hat da grundsolide gefahren. Ich glaube, er wird ja, nee, er fährt ja für, neben Kuschmeini, glaube ich, bei Invicta, ne? Genau, fürs McLaren Junior-Programm, so. Und er hat mir sehr gut gefallen. Ich bin aber auch ein bisschen geblendet, weil er ja auch mal das Senna-S auf dem Helm hat. Das ringt mir immer sehr viel Sympathie ab. Ich glaube, das war für ihn der beste Zeitpunkt, wo ihm so ein Rennen passieren konnte, weil am Ende, du musst es auch nach Hause fahren. Und das hat er souverän gemacht, hat eben vielleicht auch clever da taktiert. Und ja, ich glaube, dass er ein realistischer und guter Mann für dieses Audi-Cockpit wäre. Was ich mich auch frage, du hast ja gerade ein paar Namen genannt, weil wir da eben auch für mich wären jetzt so Bottas, Bortoleto, ja, Schwarzmann, ich persönlich jetzt mit Außenseiterchance sehen. Aber dann hört es ja irgendwo auch schon auf. Mick Schumacher sicher am Rande ein Thema, aber ich glaube, meine Meinung, dass Vettel und Schumacher halt beide so ein Thema sind, was ihn, glaube ich, auch außerhalb von Deutschland keiner wirklich sieht. Von daher, Und dann ist die Frage, und auch da sind wir wieder beim Thema Zukunft. Macht es noch Sinn, Valtteri Bottas jetzt wieder zu nehmen, der, und das muss ich ja wirklich sagen, augenscheinlich da mit nicht mehr diesem Enthusiasmus reingeht und vielleicht auch gar nicht mehr kann, weil bei aller Kritik, die wir und auch ich immer an Valtteri Bottas ja auch äußern, man muss sich ja auch immer daran mal zurückerinnern, wo er herkommt und wo er jetzt fährt. Der ist vom absoluten Prime-Team der Hybrid-Ära, von Mercedes, hat um Siege gefahren, Pole-Positions geholt, hat um die Weltmeisterschaft zumindest teilweise gekämpft und fährt jetzt de facto im schlechtesten Auto des Feldes. Dass er natürlich auch nicht mehr diese Motivation hat. Aber dann ist die Frage, macht es noch Sinn, jemanden, der eben nicht mehr die 100% augenscheinlich gibt, dann noch wirklich zu holen? Da wäre ich auch dafür. Probier doch ein Bortoleto aus, 2025. Groß gewinnen wirst du mit Sauber eh nichts nächstes Jahr. Ich glaube, bis Audi da wirklich reinkommt, den Motor hinten reinsetzt und das ganze Schiff übernimmt, wird sich nicht mehr viel tun. Do it. Ich bin ein großer Fan davon, mal was auszuprobieren. Und gerade nächstes Jahr lädt ja dazu ein. Und Alpine hat es ja beispielsweise auch mit Jack Doohan nicht anders gemacht. Ein Jahresvertrag. Ich glaube, Bortoleto, genauso wie Jack Doohan, die nehmen einen Jahresvertrag in der Formel 1 mit Kusshand. Die können ja immer noch mit gutem Speed und mit guten Ergebnissen sich dann weiter empfehlen. Aber du verlierst ja nichts dadurch. Bei Sauber, ob Bortoleto jetzt 20. wird oder Guan Yu Zhou wird jetzt jedes Jahr oder jedes Mal 20. Who cares? Aber man hat die Möglichkeit, vielleicht ein Talent, und das hat er am Wochenende definitiv gezeigt, dass da was in ihm schlummert, zu fördern und vielleicht 2026 dann einen jungen, wirklich aufstrebenden Piloten bei Audi zu haben. Und das wäre die Option, die ich am allerbesten fände.
Ja, gehe ich mit. Ja. Ich glaube trotzdem, dass die Bottas machen am Ende.
Ja, wahrscheinlich. Weil immer, wenn wir hier was tippen, wird es ja dann was anderes. Ne? Von daher.
Boah, gute Überleitung, Dennis. Wir kommen jetzt zu unserer Auswertung der Tippspiele, ne, an diesem Wochenende. 2-2 zwischen uns beiden. Das bedeutet, du bleibst mit einem halben Punkt Erster, 39,5-39. In unseren Kick-Tipp-Gruppen gratulieren wir zum Tagessieg aus Gruppe 1 Charles Elenor mit 52 Punkten, ebenso aus Gruppe 2 Fabian mit 52 Punkten. In Gruppe 3 haben wir mit 49 Punkten gleich drei Sieger, Crispy John, Hack, Beil, Harry und ja, Kleinkratz wahrscheinlich, aber nur mit Großbuchstaben und ohne Vokale. Dann die Gesamt- Führenden aktuell Margarete weiterhin aus Gruppe 1 mit 757 Punkten, aus Gruppe 2 auf Platz 2 Tiger Trojan Senior mit 754 Punkten und aus Gruppe 1 jetzt Dritter Big Rig Energy mit 736 Punkten. Im F1 Fantasy Spiel gratulieren wir Ian mit 332 Punkten für sein Team 81 on Top 88. Gratulation zum Tagessieg. Gesamtführende aktuell weiter Noemi mit Team Turbo 3897 Punkten, gefolgt von David und seinem Team Dasgun mit 3612 Punkten. Mein Gott. Und auf Platz 3 Janne von den Racing Tigers 05 mit 3575 Punkten. Nächste Woche natürlich wieder tippen, dann zum großen Preis von Aserbaidschan. Da werden wir auch wieder eine Ausgabe zu haben, eine Vorschau auf das Rennen in Baku. Und einstweilen machen wir die Schotten dicht für heute, Dennis, und gönnen uns noch einen kleinen Lambrusco jetzt auf den Sieg von Charles Leclerc. Sind auf das nächste Papaya Rules Match gespannt zwischen Lando Norris und Oscar Piastri und sagen Dankeschön für die Aufmerksamkeit da draußen. Und ich danke dir, dass du heute diese Ausgabe mit mir gemacht hast.
Ja, mein Dank geht nur zurück. War ein tolles Rennen und ich finde auch eine tolle Ausgabe.
Ja, ich finde auch.
Viel zu besprechen, viel tolle Diskussionen und so soll es ja auch sein. Ich danke auch allen da draußen. Ich freue mich schon auf die Diskussion danach. Schreibt uns fleißig. Ich freue mich über jedes Feedback und vor allen Dingen auch wirklich jede Diskussionsthemen und verbleibe bis dahin mit den besten Wünschen für die restliche Woche.
Ja, genau. Also schickt uns gerne euer Feedback. Wird uns wirklich sehr interessieren. Ich fand auch so ganz vom Bauchgefühl her eine der besten Ausgaben von Starting Grid, fand ich wirklich. Und gerne dann euer Feedback, ob ihr es genauso seht oder gar nicht. Ja, könnt ihr gerne auch mit Rezensionen bei iTunes machen oder bei Spotify. Könnt ihr auch Sternebewertungen machen und all das. Ne? Den ganzen Spaß, ihr kennt das ja. Einstweilen euch, wie Dennis schon gesagt hat, eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.